willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaftlerin Florian Freistetter und Holger Klein über Neuigkeiten aus der Wissenschaft plaudern. Hallo Florian.
Hallo Holger.
Wie lange haben wir uns denn jetzt eigentlich nicht gesprochen? Das muss ein halbes Jahr her sein, oder?
Ungefähr. Also ich glaube, wir hatten mal einen Termin für Juni, den ausnahmsweise ich mal absagen musste, weil mir irgendwo was dazwischen kam. Ja. Und danach kam bei dir viel dazwischen und dann hatte ich vergessen, Signal zu installieren, weil mein Handy kaputt war. Genau, du konntest mich nicht erreichen.
Ich dachte, Scheiße, was habe ich dem denn getan, dass er sich nicht mehr meldet?
Genau, ja, stimmt. Aber jetzt haben wir es dann doch noch geschafft.
Ich schiebe voraus. Ich hatte gestern einen Motorradunfall, bin auf nassem Kopfsteinpflaster ausgerutscht und habe mir, ich weiß nicht, wie viele Rippen geprellt, wenn nicht sogar gebrochen, keine Ahnung, ich war noch nicht beim Röntgen. Habe einigermaßen Probleme, schmerzfrei zu atmen und hüsteln und lachen tut auch weh. Also wenn ich komische Geräusche mache in dieser Sendung, Entschuldigung, ich bin doof. So.
Ja, aber besser komische Geräusche als gar keine Geräusche, weil, wie heißt dein Podcast?
Vrind.
Ja genau, du kannst auch, wer Geräusche macht, ist nicht tot.
Wer Geräusche macht, wer Gnt. Nee, das funktioniert nicht. Aber wo wir beim Thema sind, es gibt ein Geräusch, das mit einem, also das ein sogenannter autonomer Unterwassergleiter im Marianengraben aufgezeichnet hat, und zwar vor 10 Jahren schon. Mhm. Das klingt sehr, sehr spooky und sehr, sehr bizarr. Es gab auch mal ein Feature, ich glaube im Deutschlandfunk oder Deutschlandfunk Kultur, wo es auch um solche Sachen ging und wo sie immer gesagt haben, ja, das ist eine Schildkröte, das ist ein U-Boot, das ist ein Erdbeben. Und dann kam halt dieses Geräusch und da hat der Typ gesagt, ja, und da haben wir nicht die leiseste Ahnung, was es ist. Und es klingt sehr, sehr dramatisch. Es klingt nämlich zur Hälfte natürlich und zur Hälfte künstlich. Krass, oder?
Ja, definitiv.
Kennst du das?
Ich kenne es tatsächlich. Ich bin jetzt da tatsächlich überraschend gut vorbereitet auf diese Geschichte, weil ich habe sie vor einer Stunde bei der Konkurrenz im Podcast gehört.
Ah, sehr schön. Das Geräusch haben sie Biotwang genannt. Ja. Und haben jetzt zumindest glauben sie rausgefunden zu haben, was sie da gehört haben, also was dieser Biotwang ist. Und zwar haben sie noch mehr so mehr Mikrofone, mehr Gleiter, mehr Lauschangriffe praktisch auf die Tiefsee gemacht und haben zwischen 2018 und 2021 jede Menge Geräusche aufgezeichnet und sind jetzt der Meinung, dass es sich bei diesem Geräusch um Brightwale handelt.
Genau, das sind die Regenbogenfarbenen, oder?
Das ist jetzt eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Wobei ich, also du hast, ich glaube, das war jetzt ein Scherz, ne?
Das war jetzt ein Scherz, ja.
Weil Bright, ja, okay. Ich bin das nicht gewohnt, dass du Scherze machst. Du bist sonst immer so hier ernst hier. Nein, also sie gehen davon aus, dass es Brightwale sind, und dass man dieses Geräusch auch nur deshalb ausschließlich im Marianengraben hört, weil ausgerechnet diese Brightwale nicht weit wandern, sondern, lokale Populationen bilden. Also sie sind halt, die wohnen halt da und das ist halt deren Dialekt.
Genau, das ist so, wie wenn du durch die Gegend fährst und dann hörst du da irgendwie, keine Ahnung, aus dem Marianengraben so bayerisches Gerede.
Genau, Holler-Hütterje.
Genau.
Ja, das ist der Biotwang und damit hätten wir den jetzt auch erledigt.
Ja, das ist eine coole Geschichte. Also es ist jetzt vermutlich nichts, was die Wissenschaft revolutionieren wird, aber es ist eine coole Geschichte.
Und ist vor allen Dingen, ich kann mich daran erinnern, irgendein Hörer schrieb vor, ich weiß gar nicht so lange her, schrieb man einmal, ja, hör mal, du hast doch auch mit den Helmholtz-Leuten da so zu tun und so. Kannst du mal gucken, ob die inzwischen wissen, was das ist? Kann man da mal was rausfinden? Das ist ja super gruselig und sowas. Und von daher fand ich das jetzt auch irgendwie ganz schön, dass da so ein bisschen Aufklärung ist und sind doch keine Außerirdischen, die dann, also Oumuamua ist nicht im Marianengraben gelandet.
Nee, ist er nicht.
Schöner Sendungstitel auch.
Weil du gerade von Aufklärung sprichst. Du weißt ja, ich wohne im Nachbarland und im Nachbarland ist viel passiert in letzter Zeit.
Ja. Was? Aschbach-Update? Ja. Nein.
Nein, oh Gott, das wäre schön, wenn wir das Problem hätten in Österreich. Aber du hast ja, gut, Deutschland schaut nicht so sehr auf Österreich, aber wir haben einiges erlebt in den letzten Wochen. Zuerst irgendwie ein Unwetter, ein sehr, sehr gewaltiges, wo ich fast hier auch betroffen gewesen wäre. Zum Glück war ich es dann nicht. Danach gab es eine Wahl mit dem, was euch auch vermutlich bald bevorsteht in Deutschland, die Rechtsextremen, die stärkste Partei. Mhm. Und einen Tag vor der Wahl, und wir könnten lang genug über die Politik reden, aber es ist kein Politik-Podcast hier, sondern ein Wissenschaftspodcast. Deswegen rede ich über das, was mich am Tag vor der Wahl aufgeregt hat. Nämlich die Erstausstrahlung einer neuen Sendung im österreichischen Fernsehen.
Ach, das habe ich mitgerichtet. Die machen jetzt in Astrologie, ne?
Ja, genau. Die haben eine Sendung konzipiert, die nennt sich Blick in die Sterne, die Astro-Show.
Unglaublich.
Ja, ja das und nein. Also es ist ja, es ist unglaublich.
Ist der ORF? Nein. Ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie Astro-TV, die dürfen das. Aber doch nicht der ORF?
Ja, es ist ja und nein unglaublich. Es ist unglaublich, weil es unglaublich ist. Aber es ist auch nicht unglaublich, weil der ORF ja den Sündenfall, wenn man so will, schon hinter sich hat. Also okay. Es läuft seit über 30 Jahren, glaube ich, auf Ö3 im Radio eine Astrologiesendung mit Gerda Rogers. Das ist eine Astrologin, die ist, glaube ich, einer der bekanntesten Menschen in Österreich. Also ich glaube, die ist bekannter als der Bundespräsident und der Bundeskanzler. Also die kennen alle, wohnt auch in derselben Stadt wie ich übrigens. Und die macht seit 30 Jahren hier Horoskope. Es gibt jeden Mittwoch, glaube ich, oder jeden Dienstag gibt es ein Wochenhoroskop im Frühstücksfernsehen. Es gibt auf den diversen Lokalsparten immer wieder Horoskope und um Jahreswechsel rum kommt natürlich auch immer hier so, was haben die Sterne fürs neue Jahr bereit und so weiter, komplett unkritisch. Also der ORF.
Ist das in Deutschland auch so? Hast du das in Deutschland auch so beobachtet oder ist der ORF da nochmal speziell?
Also mir wäre jetzt in meiner Erinnerung spontan nichts eingefallen, wo ich jetzt im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen was in dem Ausmaß gesehen hätte. Ich glaube, mich dunkel zu erinnern, dass es irgendwo mal in den 80ern, also erinnern nicht aus persönlicher Erfahrung, aber von anderen, dass es in den 80er Jahren irgendwie so eine Astrologie-Show gab mit Elisabeth Tessier oder sowas. Also vielleicht war das auch in Österreich, weiß ich nicht. Aber jetzt so in der jüngeren Vergangenheit.
Elisabeth Tessier, an die erinnere ich mich auch noch auf irgendeine Art, ja.
Aber jetzt in der jüngeren Vergangenheit wüsste ich jetzt nichts, also dass da, wenn ich mir jetzt hier das Morgenmagazin oder irgendwie sowas, oder wie heißt das, schon vergessen, gerade auf ARD, ZDF.
Ich glaube, es heißt Morgenmagazin oder Mittagsmagazin, je nachdem, wann es ausgestrahlt wird.
Ja, aber da kriege ich ja, wenn da kriege ich den üblichen Morgenmagazin Quatsch, aber da habe ich auch vernünftige Informationen, da habe ich politische Interviews und so weiter und definitiv kein Horoskop, soweit ich mich erinnern kann und auch in den anderen Programmen. Kann schon sein, dass sich irgendwo mal ein bisschen Astrologie versteckt, aber in den Talkshows und sowas wird man sowas finden und in den Unterhaltungsformaten, aber ist so jetzt in dieser völlig unkritischen Form, wäre mir das in Deutschland nicht aufgefallen, nee.
Ja.
Und das war wirklich, ja, also das, zuerst gab es die Pressemitteilung, dass die Sendung kommt, da habe ich schon gesehen, okay, das wird vermutlich sehr, sehr schrecklich werden und dann habe ich mir tatsächlich auch die komplette Sendung angesehen und sie
wie
einmal...
Wie lang war das?
Naja, ich habe, sie dauert glaube ich irgendwie 25 Minuten oder okay. So, ich habe sie mir länger angesehen, weil ich sie dann wirklich auch komplett rezensiert habe, um das auch einmal wirklich zu machen, damit es einmal gemacht ist, damit einmal irgendwo im Internet nachvollziehbar steht, was da wirklich passiert. Die anderen Folgen, sofern sie denn noch stattfinden werden, werde ich mir nicht anschauen. Es gab nicht nur von mir Kritik natürlich, also auch der im Stiftungsrat des ORF hat sich die grüne Stiftungsrätin, glaube ich, auch schon eingesetzt dafür, dass der Quatsch nicht mehr passiert. Aber ich habe gedacht, vielleicht erzähle ich mal kurz drüber, dass sich die Kunde davon weit verbreitet, weil man kann sich beim ORF auch melden und sagen, das will ich bitte nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen haben und ja, wenn genug das machen, vielleicht wird es dann wieder abgesetzt, was ja auch nicht schlimm wäre. Ja, also du kannst dann und die Hörerschaft kann dann gerne auf den entsprechenden Link in den Shownotes klicken, da habe ich auch einen Screenshot gemacht. Das Studio allein ist schon grauenhaft. Das ist wirklich so eine Variation in Beige. Also wirklich grauenhaft, weil es ja irgendwie vermutlich auch Instagram-tauglich sein soll, weil der ORF diese Sendung ja auch damit rechtfertigt, dass die Astrologie ja so ein totaler Trend ist, aktuell in den sozialen Medien und so weiter. Und deswegen muss man...
Ist denn Beige so eine Instagram-Farbe?
Ich glaube schon, dass es sowas mal gab, dass irgendwie so, ich bin jetzt nicht so Instagram-affin, aber ich glaube schon, dass da Beige eine Rolle spielt. Und ich habe dir gerade mal einen Link geschickt, falls du nebenbei mal irgendwie draufklicken willst, damit du auch diesen beigen Horror dir anschauen kannst. Und allein deswegen kann man die Sendung eigentlich...
Was ist denn das Blaue, was da von links unten so reingrätscht?
Ich glaube, das ist das Logo der Sendung.
Ah, okay.
Das dann irgendwie, das sich dann immer erweitert für so Bauchbinden, wo dann Text drin steht.
Womit ist natürlich super. Das Beige ist natürlich super, weil egal was du sonst anhast, wenn es nicht gerade beige ist, ist immer ein maximaler Kontrast zum Hintergrund. Das stimmt schon, ja.
Ja, aber wenn die beiden Moderatorinnen, zu denen wir auch noch kommen werden, die auf diesem Screenshot links und rechts sitzen, die haben ja auch beide Beige-Töne, wenn man so will.
Ja, nee, das
ist ja. Ja, oder weiß und braun, aber ist egal, ist ja alles beige. Aber jedenfalls, die Sendung fängt an mit diesem beigen Studio. Und dann sagt die Moderatorin, also es gibt eine Moderatorin und es gibt eine Expertin, also eine Astrologin. Und die Moderatorin leitet ein mit dem Satz, den ich jetzt hier vorlese. Die Astrologie ist eine Wissenschaft für sich, aber eine wegweisende. Ich habe viel aus ihr gelernt und viel Nutzen aus ihr ziehen können. Die physikalischen Erkenntnisse unterstreichen die Macht der Sterne über irdisches Geschick. Die Astrologie aber unterstreicht in gewissem Sinne wiederum die physikalischen Erkenntnisse. Deshalb ist sie eine Art Lebenselixier für die Gesellschaft. Und
wer hat das gesagt? Lord Byron? Ja,
nein, diesen Satz hat laut Moderatorin Albert Einstein gesagt.
Nein.
Womit tatsächlich
gleich... Nee, hat er nicht. Glaube ich nicht.
Nee. Ja, hat er auch nicht. Aber das ist auch eine Information, die man ohne großen Rechercheaufwand rausfinden kann. Der ORF hätte sogar hausintern erledigen können, weil es läuft ja auch ab und zu durchaus sinnvolle Wissenschaft im ORF. Zum Beispiel die Sendung der Science Busters, wo ich mit dabei bin. Und in Folge 113 der Science Busters, die, glaube ich, vor zwei Jahren gesendet worden ist, habe ich genau über Einstein-Zitate und gefakte Einstein-Zitate gesprochen und exakt dieses Zitat da erklärt, dass es nicht von Einstein ist. Das hat sich ein deutscher Astrologe, irgendwann mal ausgedacht in den 60er Jahren, glaube ich, und ist halt dann super. Im Wesentlichen überall auf den Astrologie-Seiten übernommen worden, weil ist ja cool, wenn man sagen kann, Einstein hat es gesagt.
Dann, Einstein fand uns schon super.
Mhm. Ja, es gibt tatsächlich ein einziges wirklich Zitat von Einstein, nachweislich von ihm, wo er sagt, was er von der Astrologie hält, und frei übersetzt heißt das, ich stimme komplett damit überein, dass es eine Pseudowissenschaft ist. Das einzige Interessante daran ist, dass dieser Aberglaube so viele Jahrhunderte überlebt hat.
So ein bisschen so wie Karl Kraus zur Psychoanalyse, ja.
Ja. Genau, also so fängt die Sendung schon mal an. Also die Sendung fängt an und die Moderatorin sagt hier, die Astrologie ist eine Wissenschaft für sich, ein Lebenselixier für die Gesellschaft, die Macht der Sterne über irdisches Geschick unterstreicht die physikalischen Erkenntnisse, und Einstein hat es gesagt. Also
im Grunde Physik als Hilfswissenschaft der Astrologie.
Genau, und deswegen hat man schon gedacht, das war wirklich nach 20 Sekunden, und da nach 20 Sekunden ist schon mal die Hauptverteidigungslinie des ORF im Vorfeld und dann auch im Nachgang zu dieser Sendung dahin, weil er hat ja gesagt, auch öffentlich gesagt, das ist alles nur Unterhaltung, ist keine Wissenschaftssendung, braucht man sich nicht drüber aufregen. Und aber wenn die Sendung schon eingeleitet wird, hier, der Wissenschaftler hat gesagt, das ist eine Wissenschaft, dann braucht er sich nicht ausreden, das ist eine Unterhaltung und keine Wissenschaft.
Also ja, vor allen Dingen, das ist halt wirklich eine ganz, ganz billige Ausrede, das ist ja nicht Wissenschaft, das ist ja nur Unterhaltung, ja. Das ist ja alles überhaupt nicht ernst gemeint. Ja, nee,
Ja, da sage ich am Ende noch was dazu, zu dieser Ausrede. Aber ich will jetzt nicht die komplette Sendung hier nacherzählen, weil so toll war sie auch nicht. Und wer es gerne möchte, kann dann den entsprechenden Artikel in den Shownotes anklicken und dann das Ganze lesen. Aber kommen wir noch ganz kurz zu dieser Expertin für Astrologie, die da drin war. Lori Haberkorn heißt die. Die hat einen Instagram-Account und macht da so Instagram-kompatible Astrologie. Und auch alles in beige, so wie ich es in Erinnerung habe. Ich habe den jetzt nicht so genau angeschaut. Genau, ja. Und macht noch anderes Esoterikzeug und ist auch laut Pressemeldung des ORF schon im Mutterleib hat im Mutterleib an Vollmondritualen teilgenommen und hat dann einen entsprechenden Hintergrund.
Selbst als Säugling war das Brett vor ihrem Kopf aus Mondholz.
Ja, aber wir sind immer noch, glaube ich, bei Minute 2 oder 3, weil da wurde sie gefragt, ob das Horoskop denn präzise Antworten geben kann. Und dann hat diese Astrologin einen Satz gesagt, der nicht nur lächerlich ist, sondern tatsächlich meiner Meinung nach zutiefst bedenklich. Und spätestens als sie diesen Satz in der Sendung gesagt hat, hätten die Leute, die für die Aufnahme zuständig sind, sagen müssen, wir brechen das ab, das kann nicht gesendet werden, das muss weg, also wir müssen da uns eine andere Astrologin suchen oder die ganze Sendung einstampfen. Hat aber niemand gemacht, auch im Schnitt nicht gesagt, wir schneiden das raus, auch nicht bei der Abnahme offensichtlich niemand gesagt, das kann nicht sein. Also ich weiß nicht, ob dann die Leute alle da nicht hingeschaut haben oder so verblendet waren von der Astrologie. Ich finde, dieser Satz hätte nie öffentlich im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesagt worden dürfen. Und ich lese das mal vor, was die Astrologin geantwortet hat auf die Frage, ob das Horoskop präzise Antworten geben kann. Sie hat gesagt, ich sehe das Horoskop als unsere Grundenergie, aus der wir schöpfen können. Ich gehe sehr stark davon aus, dass jeder Mensch es sich ganz genau ausgesucht hat, zu welchem Tag, an welcher Uhrzeit, an welchem Ort er auf die Erde gekommen ist. Ach, da war eine ganz besondere Planetenkonstellation und so weiter. Und weil die da war, weil wir uns das ausgesucht haben, wo wir und wann wir auf die Welt kommen, haben wir uns das ausgesucht anhand dieser Planetenkonstellation. Und deswegen sagt die Planetenkonstellation im Horoskop was über unsere Geburt aus. Also
naja, astrologisch. Also in einem zweiten Schritt ist, was sie da sagt, ist halt auch, ja, wenn du gerade Hunger hast, also wenn du irgendwo in einem Dürregebiet in Syrien lebst, bist du selber schuld.
Das ist menschenverachtend.
Klopf bitte nicht an meine Tür.
Und das ist aber eben in der Esoterik eine weit verbreitete Meinung, auch in dieser ganzen Medizin, dieser Pseudomedizin natürlich. Du sagst, ja, Krebs, ja, dann hast du im früheren Leben was Falsches gemacht oder hast die falschen Gedanken, die falschen Einstellungen. Deswegen brauchst du hier unser komisches Ritual, unsere komischen Dinger, damit du dann irgendwie wieder die richtige Einstellung hast oder deine Energien klärst. Also dieses menschenverachtende Elitäre, dass man ja an seinem Elend selbst schuld ist, das findet man in der Esoterik ganz oft und das sagt die da auch. Und wie gesagt, in der Sekunde hätte jemand sagen müssen, Stopp, Schnitt, aus.
Da hat überhaupt niemand zugehört. Das ist ja immer das Problem. Also da wird so eine Sendung, da werden solche Sendungen werden irgendwie gestartet, werden aufgezeichnet oder auch live gesendet und die Leute, die da eigentlich minutiös zuhören sollten, tun das nicht.
Ja, habe ich selber zigfach erlebt. Also, naja, ich mache ja Sendungen, auch beim ORF und da sind einige Sachen, wo du sehr genau zuhören musst und dann auch, ich will jetzt da keine Details erzählen, aber es wurde durchaus schon wie gesagt, nee, das geht jetzt nicht.
Okay. Okay, habe ich wirklich extrem selten erlebt. Also überall da, wo es dann auch wirklich richtig skandalös geworden ist in meiner öffentlich-rechtlichen Vergangenheit, war es immer so, dass die Leute, die eigentlich den Skandal frühzeitig hätten abwenden können, den nicht abgewendet haben, weil sie überlastet waren, also weil nicht genug Personal da war.
Ja, also mein Skandal ist es ja noch nicht geworden, habe bis jetzt hauptsächlich ich mich drüber aufgeregt und noch ein paar andere, aber der Rest der Sendung ist dann nicht weiter erwähnenswert, da ist einfach nur der übliche astrologische Quatsch, die nichtssagenden Aussagen, ja, wo dann gesagt wird hier, dass es die Gäste sind natürlich immer hier zwei Promis, die dann da drin sitzen, weil dann halt eben auch so eine Talkshow quasi draus werden soll. Das waren eben eine Kabarettistin und ein Opernsänger. Und dann hat die Astrologin aus dem Horoskop rausgelesen, dass sie beide für die Bühne und das Scheinwerferlicht gemacht sind. Ja, juhu. Das kann irgendwie. Ach. Wenn Menschen, wer zwei Menschen, die ihren Lebensunterhalt auf der Bühne verdienen, muss ich das jetzt nicht. Ja, und dann gab es natürlich noch so ein Horoskop ein Monatshoroskop für alle, also einmal alle durch, dass das Publikum auch weiß. Es waren exakt Texte, die du auch irgendwie in jeder beliebigen Schundzeitung lesen kannst. Und am Ende hat sie dann noch irgendwie Tarotkarten gelegt und dann war die Sendung auch aus. Also es war wirklich, also nicht mal der Hauch einer Kritik oder einer Anmerkung, dass die Astrologie was anderes sein könnte, als eben wie Einstein ja gesagt hat, Wissenschaft und ein Instrument, um die Welt und die Menschen zu verstehen. Also da hat niemand anders gesagt, okay, ja, wir tun jetzt mal so, das ist ja lustig und jetzt schauen wir uns die Sternzeichen an und so. Damit hätte ich vielleicht sogar noch leben können. Mhm. Die halt sagen, ja, da haben wir halt, wir reden mit Promis und dann machen wir so eine Rubrik, wo wir uns die Horoskope anschauen und ein bisschen drüber lachen. Ja, das kann man ja machen. Das ist ja.
Ich habe vor 20 Jahre her sein oder sowas, da hatte ich so eine Hörertalk-Sendung im öffentlich-rechtlichen Radio und habe auch mich über Astrologie lustig gemacht und so ungefähr, wie wir das ja auch machen immer. Und danach schrieb mir dann tatsächlich jemand, ja, ich hätte völlig recht, das ist tatsächlich alles Kokolores, aber es gäbe ja auch noch seriöse Astrologie.
Ja gut, das ist auch so ein Schutzargument. Es gibt keinen einzigen Astrologen, die von sich sagt, ich mache nur die unseriöse Astrologie. Also das ist, alle sagen natürlich, meins ist seriös. Das, was du da in der Zeitung liest, das ist Quatsch, aber was ich mache, ist seriös. Das kann niemand. Ich habe noch nie jemanden gefunden, eine Person, die mir sagen konnte, wie man seriöse Astrologie definiert. Weil, ja, da könnt ihr so eine Stunde reden, habe ich in einem anderen Podcast gemacht, im Science Buster Podcast, der dann irgendwie bald veröffentlicht wird oder schon veröffentlicht ist, könnt ihr nachschauen, da habe ich genau dieses Problem mit der seriösen Astrologie und so weiter analysiert. Aber ja, natürlich sagen die Leute das, die sagen auch irgendwo, ja, man muss das Horoskop muss man so machen und nicht so und da muss man noch die Dieben-Methode verwenden und nicht die andere, weil die Astrologie halt komplett beliebig ist. Also ja, irgendwas machen, weil es keine Regeln gibt, darum gibt es auch keine Regeln dafür, was seriöse Astrologie sein soll. Und ich habe gesagt, ich komme nochmal kurz auf dieses Unterhaltungsargument zurück. Das haben auch wirklich viele gesagt, die sich dann über die anderen vielen aufgeregt haben, die diese Sendung kritisiert haben. Die haben gesagt, naja, was willst du denn? Ja, da läuft auch irgendwie im Fernsehen, da läuft Dancing Stars, da läuft der Villacher Fasching, den man im Ausland vielleicht nicht kennt, aber das ist sowas wie Mainz, wie es singt und lacht oder sowas. Gibt es noch im Fernsehen?
Bestimmt, ja.
Ja, also sowas halt. Ja, also irgendwie. Das ist Villacher Fasching ist eins der jedes Jahr mit verlässlich unter den Top 3 der meistgesehenen Sendungen.
Ja, gut, aber das sagt ja auch von Anfang an, wir machen hier eine Party, ja, ja. Wir hauen hier auf die Kacke und da setzt sich niemand hin und spricht hochseriös vermeintliche Wahrheiten aus.
Ja, also die Leute, das ist ja doch nochmal der Unterschied. Ja, genau. Dieses Unterhaltungsargument ist dann meistens immer so ein Strohmann-Argument. Ja, also da wird was kritisiert, was ich gar nicht behauptet habe. Ich möchte diese Show deswegen nicht im Fernsehen sehen, weil ich sage, ich mag die nicht, die ist mir zu blöd. Ja, im Fernsehen ist so viel, was ich nicht mag und was mir zu blöd ist. Ja, aber das soll das sein, weil offensichtlich mögen es Leute. Ja, da habe ich kein Problem. Ich muss mich auch im österreichischen Fernsehen den ganzen Winter über Skifahren anschauen. Interessiert mich auch null. Aber ja, ist halt da und Leute finden es gut. Soll da drin sein. Unterhaltung ist ja auch eine Aufgabe von öffentlich-rechtlichem Fernsehen. Und ich mag die Sendung deswegen auch nicht, weil sie keine harte Information ist. Ja, also es ist ist Platz für alles Mögliche, auch für den Villacher Fasching im Fernsehen, der soll das sein. Aber was halt meiner Meinung nach nicht Platz in dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen hat, ist eine Sendung, wo behauptet wird, dass etwas, was erwiesenermaßen Quatsch ist, als tatsächliches wissenschaftliches Instrument präsentiert wird, wo gesagt wird, Astrologie ist. Das ist, mit ist dem kann man was über die Welt herausfinden.
Auf Augenhöhe mit Wissenschaft.
Ja ist ja genau. Das ist, und es gibt auch ein Gesetz, ist ja öffentlich-rechtlich, es gibt ein Gesetz und in dem Gesetz steht drin, Paragraph 10 Absatz 9, wer es wissen will, ich habe es rausgesucht, der österreichische Rundfunk hat im Dienst von Wissenschaft und Bildung zu stehen. Ja. Also kann man natürlich auch frei auslegen, im ORF wird wie im deutschen Fernsehen auch irgendwie Wettergottesdienst übertragen und sowas, ja, kann man auch drüber streiten, ob das jetzt dem widerspricht oder nicht, aber das ist ein ganz anderes Fass. Das Problem ist halt wirklich, dass auch die Ausgangslage ein bisschen dubios ist. Also wenn der ORF sagt, ja, das ist halt so ein Trend und das finden viele Menschen so interessant und viele Menschen beschäftigen sich damit, also machen wir das auch. Das ist,
da wäre es eigentlich am öffentlich-rechtlichen Rundfunk für Aufklärung zu sorgen, genau, und nicht gegen Aufklärung zu betreiben. Ja.
Ganz genau. Also dann muss man sich fragen, okay, warum ist denn das so ein Trend? Was wird durch die Astrologie bei diesen vor allem Jugendlichen in den sozialen Medien befriedigt? Was nehmen die davon? Was ist das? Warum das so trendet? Was bedeutet das? Und wie kann man das erklären? Wie kann man dem begegnen? Wie kann man da was machen, um diesem Trend da irgendwie vielleicht einerseits Rechnung zu tragen im Sinne, dass der existiert, unzweifelhaft? Und wie kann man als öffentlich-rechtliches Medium mit diesem Trend sinnvoll umgehen? Ja, und das heißt eben nicht einfach auf den Trend aufspringen und die Objektivität in den Wind schießen. Genau. Also das ist nicht der Art des Umgangs eines
öffentlich-rechtlichen Senders. Das ist ein bisschen so, die Sorgen der Menschen, die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nehmen. Nee, Leute, wir müssen die Sorgen und Nöte von Nazis nicht ernst nehmen. Wir müssen ernst nehmen, dass sie Sorgen und Nöte haben. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, eine ganz andere Herangehensweise. Und das musst du halt bei solchen Trends, also Esoterik-Trends eben auch machen. Die sind vorhanden, mit denen muss man umgehen, über die muss man reden, aber die verstärkt man halt nicht. Und das macht ja der ORF da ganz eindeutig. Ja,
in den sozialen Medien trendet auch total irgendwie Fake News, Antisemitismus, Rechtsradikalismus trendet auch.
Wenn du hier ja nur Unterhaltungsmaßstab anlegen würdest, dann könntest du auch antisemitische Sendungen machen. Ja. Ja. Wobei es gibt ja auch so Kabarettisten, die solche Witze machen.
Ja, also das war, was in Österreich mich in den letzten Tagen beschäftigt hat. Ja, mich hat abgesehen nicht von dem ganz desaströsen Wahlergebnis, aber das probiere ich zu ignorieren, solange ich noch kann.
Also bis sie dich holen kommen, meinst du?
Ja, das hoffe ich doch nicht, dass es so deprimierend wird, aber ja, ich kann nichts machen. Ich bin weder der Bundespräsident, der die Regierungsbildung beauftragt, noch habe ich da sonst irgendeinen Einfluss. Also ich kann nur schauen, was passiert und halt ab und zu mal was sagen oder demonstrieren gehen. Jeden Donnerstag gibt es wieder Donnerstagsdemonstrationen in Wien übrigens. Das haben wir in Österreich angefangen, als damals 1999 die erste Regierung mit Beteiligung der Rechtsextremen stattgefunden hat.
Das war der Haider, ne? War das damals,
oder? Genau, der war nicht in der Regierung,
der hat nicht dürfen,
aber ja, da hat es das erste Mal angefangen und jetzt gibt's wieder Donnerstagsdemos. Wer gerne öffentlich kundtun will, dass man keine Rechtsextremen in der Regierung haben will, einfach Donnerstagsdemo im Internet eingeben, dann findet man schon die Orte, wo man hin muss.
Apropos finden, ich habe, glaube ich, die Antwort gefunden, warum Außerirdische uns noch nicht besucht haben.
Ach ja, ja, wegen dem Astrologie-Scheiß im Pferd und dem ganzen anderen
Quatsch. Nee, es ist viel schlimmer. Die haben unsere Adresse gar nicht. Wir haben die falsche Adresse.
Ui.
Ja, und zwar hat sich rausgestellt, zumindest hat die Wissenschaft oder will die Wissenschaft rausgefunden haben, dass unsere Galaxie gar nicht da ist, wo sie ist. sondern ganz woanders. Unsere Galaxie gehört, hat man bisher geglaubt, zu, wie heißt das, Superstruktur?
Laniakea.
Laniakea, genau.
Unermesslicher Himmel auf Hawaiianisch.
Unermesslicher, ah, guck an. So, stellt sich aber raus, ist gar nicht so. Sie haben nochmal geguckt, also diese Superstrukturen, die, wenn ich das richtig verstanden habe, korrigier mich oder erklär es direkt. Also, diese Superstrukturen verhalten sich wie riesengroße, ich sag mal, Flüssigkeiten. Also die fließen so ineinander hin und her und das Ganze dann eben nicht, also gravitationsbasiert.
Ja und nein. Ja. Also das sind keine Flüssigkeiten.
Nee, natürlich sind es keine Flüssigkeiten, verhalten sich so.
Ja, nee, ja, ja, auch wieder ja und nein.
Auch wieder.
Shit. Also wenn wir fangen, ich
erkläre mal. Florian, bitte.
Ich habe die Story eh nicht vorbereitet, also ich habe die auch nicht wirklich gelesen, aber ich kann mal das Setup quasi erklären und du machst dann die durch die Wissenschaft erfolgte Korrektur.
Genau.
Also wir leben auf einem Planeten. Der Planet umkreist einen Stern, die Sonne. Die Sonne ist Teil mit ganz vielen anderen Sternen, mit ein paar hundert Milliarden, Teil eines großen Sternenansammlung, einer Galaxie. Unsere Galaxie heißt Milchstraße. Mhm. Die besteht eben aus ein paar hundert Milliarden Sternen, inklusive Sonne. Von diesen Galaxien gibt es auch jede Menge da draußen im Universum. Die uns nächstgelegene Galaxie ist die Andromeda-Galaxie, 2,5 Millionen Lichtjahre weit weg. Und all die Galaxien in unserer Umgebung, die gravitativ quasi zusammenhängen, die bilden einen Galaxienhaufen und Galaxiengruppen, Galaxienhaufen. Es gibt eine lokale Gruppe, die heißt auch offiziell die lokale Gruppe. Das ist quasi so der Galaxienhaufen, die Galaxiengruppe, zu der wir gehören, mit der Milchstraße, mit der Andromeda, mit noch so ein paar anderen kleineren Galaxien in unserer Umgebung. Diese Galaxienhaufen und Gruppen bilden dann noch größere Haufen, die aus noch viel mehr Galaxien bestehen. Diese noch viel mehr Galaxien in den großen Haufen, die bilden dann Superhaufen, heißt tatsächlich so. Und wir gehören mit der lokalen Gruppe, mit Milchstraße, zum Virgo-Superhaufen. Und diese Superhaufen,
okay, das ist aus also noch, unzähligen, das sind noch viel mehr Schritte dazwischen. Ja, okay,
ja, genau. Verstehe. Und ja, dieser Superhaufen aus unzähligen, also unzählige, man kann die schon zählen, aber
unzählige, sehr, sehr zahlreiche vielen, Anzahl.
So. Genau, ja, also sehr, sehr vielen Galaxien, die wiederum in einzelnen Galaxienhaufen organisiert sind. Also diese Superhaufen, die bilden selbst noch größere Strukturen, also so Super-Superhaufen. Und Laniakea ist eben ein so ein Super-Superhaufen aus Galaxien. Aber das wird dann auf diesen großen, extrem großen Maßstäben schon extrem schwierig zu identifizieren, wer mit wem zusammen ist. Mhm. Weil natürlich das dann auch gigantische Maßstäbe sind, auf denen wir reden. Ja, also so da sind wir schon bei, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber schon bei Millionen Lichtjahren, hundert Millionen Lichtjahre.
Den Laniakea-Supercluster zu identifizieren, haben sie 8000 Galaxien sich angeguckt und deren Bewegung sich angeguckt und versucht herauszufinden, wie die miteinander zusammenhängen. Was sie jetzt gemacht haben ist,
du warst noch nicht fertig. Ein Punkt brauchen wir noch, um auf die Sache mit den Flüssigkeiten zu kommen. Also es ist schwierig herauszufinden, wer jetzt wo dazugehört, weil du siehst es denen ja nicht an. Die hängen ja da einfach im All rum und du machst Fotos und dann musst du erstmal raus, wie weit sind die weg und so. Und dann musst du schauen, wie hängen die zusammen. Und dazu musst du dir die Bewegung anschauen von den Objekten, weil du kannst nur dann wissen, ob die zusammengehören, wenn die irgendwie gravitativ einander so stark beeinflussen, dass die eben eine gewisse Gruppe bilden. Und um das herauszufinden, auf diesen gigantischen Maßstäben, schaust du dir eben die Bewegung an und du schaust dir an, nicht im Sinne, du schaust hin und schaust, ja, was machen die so, weil da kannst du lang hinschauen, bevor du was siehst, dass die sich wirklich sichtbar bewegen. Du misst, macht also spektroskopische Messungen und da kann man dann eben auch schon mit relativ kurzen Beobachtungszeiten sehen, okay, der bewegt sich mit der Geschwindigkeit in die Richtung und der bewegt sich mit der Geschwindigkeit in die Richtung und das kannst du dann eben entsprechend grafisch darstellen und dann siehst du ein bisschen so, wie wenn du wie heißt das, hydrologische Karten machst.
Ja.
Oder siehst du, okay, alles, was da runter tropft an Regen oder an Flüssen und sowas, das fließt in die Donau und fließt weiter ins Schwarze Meer. Und alles, was da runter tropft, das fließt in den Rhein und weiter in die Nordsee. Der fließt in die Nordsee, oder? Ja, in die Nordsee. Und so kannst du halt dann Einflussbereiche einzeichnen, wo du sagen kannst, okay, das ist der Einflussbereich vom Rhein, das ist der Einflussbereich von der Donau. Und dann kannst du quasi sagen, alles, was da jetzt drinnen ist, was irgendwann mal in die Donau entwässert, das ist quasi alles, die gehört zur Großgruppe Donau.
Genau.
Die Hydrologen werden irgendeinen Begriff dafür haben, ja. Und die anderen gehören zum Rhein. Und so hat man eben auch diese Laniakea, Superhaufen und so weiter identifiziert oder abgetrennt von den anderen, indem er gesagt hat, alles, was jetzt gemeinsam so in diese Richtung strömt, das gehört ja zu dem und alles, was in die Richtung sich bewegt, gehört zu dem.
Wasserscheide, ja.
So ungefähr, ja.
Ja, was sie gemacht haben, ist, sie haben nochmal nachgeguckt und diesmal mit 56.000 Galaxien, die sie sich angeschaut haben und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Milchstraße höchstwahrscheinlich nicht zu Laniakea gehört, sondern zum Shapley-Attraktor, was ich ein viel geileres Wort finde, ehrlich gesagt. Also,
ja, ja. Shapley war ein Kerl, das war ein Astronom, Harold Shapley, hieß er Harold, irgendwas mit H am Anfang. Und der war einer von denen, die da am Anfang des Jahrhunderts rumdiskutiert haben und mit rausgefunden haben, dass wir tatsächlich, wo wir als Sonne in der Milchstraße uns befinden, das war nämlich die große Debatte, hieß das. Ich habe gerade vergessen, wie der zweite Kerl hieß, die sie da öffentlich gestritten haben. Aber ja, das war ein Kerl und Attraktor ist halt genauso. Das ist halt so wie in meinem Beispiel gerade die Donau. Ja, also die Donau zieht da halt, zieht nicht, aber da fließt alles rein und der Attraktor, das ist jetzt auch kein Ding, das irgendwo im Universum sitzt, das alles ja anzieht, aber
ja, hat so, ja, das ist schon klar, aber das ist für so Laien wie mich, ne? Und viele, viele aus der Hörerschaft mit Sicherheit auch, ist natürlich das Wort Attraktor ein unglaublich krasses Ding, was einfach so massereich ist, dass alles darauf hinzustürzt.
Da fangen wir mal betont. Also wenn es jetzt irgendwie österreichisch betont ist, halt Attraktor, der irgendwo das ist der Bauer am Feld Attraktor. Aua, aua.
Das ist halt Attraktor.
Ja, genau. Ja, ich soll ja keine Witze machen, oder? Weil du tut das Lachen weh.
Noch traurige Sendung die nächsten Wochen, ey. Au. Oh. So, da bin ich wieder.
Ja, es ist spannend, diese ganze großräumige Struktur im Universum. Da gibt es viel, was wir noch nicht wissen. Ja, da das ist auch, weil es auch schwierig ist, das rauszufinden.
Naja, man müsste sich halt nach außerhalb begeben, um richtig gucken zu können. Ja, aber wie willst du da hin, ne?
Also, ja, genau. Ja, kommen wir zum Käse.
Ah, Käse.
Käse. Es gibt Nachrichten aus der Käseforschung.
Nachrichten aus der Käseforschung.
Ja, der älteste Käse der Welt. Weißt du, wo der älteste Käse der Welt gefunden wurde oder rumliegt?
Irgendwo Ostasien oder so?
Fast nicht Ostasien. Asien ist richtig in der Uiguren-Region. Xinjiang, kann es vermutlich nicht korrekt aussprechen, so westliches China.
Uiguren-Käse.
Genau. Da gibt es halt sehr viel altes Zeug, was man da aus der Erde buddeln kann. Vor allem, weil das Klima da auch so trocken ist und der Boden so salzhaltig ist, kannst halt auch sehr viel mumifizierte, tote Menschen finden, weil die sich gut erhalten haben dort. Aha. Das ist gute Mumiengegend. Und auch Kleidung und sowas. Ja, und wirklich irgendwie Jahrtausende alt. Also die ältesten Gräber, die man da gefunden hat, am sogenannten Friedhof von Xiaowei, in der flachen Wüste des ehemaligen Salzsees Lop Nur. Ja, kann man nachschauen auf der Karte, wenn man will. Also halt irgendwo in China. Da hat man Gräber gefunden, die 4000 Jahre alt sind und hat dann eben nicht nur mumifizierte Menschen gefunden, Kleidung, Grabbeigaben und so weiter und hast dann eben daraus sehr viel ableiten können übers Leben dieser Menschen. Und was man auch gefunden hat, war eine, wie der Artikel, den ich hier gerade lese, schreibt, mysteriöse weiße Substanz
auf Galertartige den Köpfen
und Hälsen dieser alten Mumien. Und man hat halt schnell herausgefunden, es sind nämlich Überreste von fermentierten Milchprodukten. Und damit, wenn das tatsächlich so ist, die ältesten erhaltenen Käseprodukte der Welt.
Könnte natürlich auch Joghurt sein.
Könnte auch Joghurt sein, tatsächlich, steht auch dabei, aber es geht auf jeden Fall um die Frage, also man hat das lange Zeit, man hat das schon vor längerem gefunden, also ich weiß jetzt nicht wann genau, aber erst jetzt war man in der Lage, das entsprechend zu untersuchen, weil man halt wissen wollte, okay, ist es jetzt Joghurt, ist es jetzt Käse, was für eine Art Käse ist das?
Ja, das fände ich halt mal interessant. Haben die versucht, daraus irgendwie, also ich meine, da müssen ja dann auch, also in Käse sind ja Pilze und sind Bakterien, die müssen die ja rein theoretisch extrahieren und nochmal neu zum Leben erwecken können und einen Käse
daraus. So genau geht's auch nicht. Also
du kannst Jurassic Cheese.
Das geht nicht, aber tatsächlich hat man interessante Sachen rausgefunden. Ja, willst du raten, was der älteste Käse der Welt ist?
Parmesan.
Nee, mittelalter Gouda.
Ernsthaft?
Nein, überhaupt. Oh Gott, das wäre... Nee, Es ist tatsächlich logischerweise etwas, was bei in diesen Gegenden heute noch ist, Kefir. Kefir-Käse, also fermentierter Kefir, den man da aus Ziegenmilch gemacht hat. Und das haben die eben wirklich herausgefunden, weil sie das eben so genau untersuchen konnten, haben die jetzt dann die entsprechenden Bakterien und Hefepilze und alles gefunden da drin, die das Ganze machen. Haben dann auch entsprechende DNA von den Tieren rausgefunden und so. Und haben auch dann natürlich die entsprechenden Lactobacillus-Bakterien, die das, die Fermentation da zum Laufen kriegen, entsprechend untersuchen können und auch wirklich interessante Sachen festgestellt. Also die haben festgestellt, dass da wirklich so eine Art Evolution stattgefunden hat von Seiten der Lactobacillus-Bakterien, weil eigentlich vertragen wir Menschen ja ab einem gewissen Alter Milchprodukte nicht mehr. Mhm. Und die Fermentation ist ein Weg, um das ein bisschen abzumildern, die Laktoseintoleranz, die viele Menschen haben und dass wir hier in Europa die Milchprodukte so gut vertragen. Das ist ja auch nur eine spezielle Mutation, die wir irgendwo mal aufgerissen haben und deswegen passt es bei uns, aber ganz viele Menschen auf der Welt, die können halt immer noch als Erwachsene keine Milchprodukte gut vertragen. Mhm. Aber das dürfte früher noch schlimmer gewesen sein und es hat sich dann, wenn man vergleicht die alten Lactobacillus-Bakterien mit den neueren, so gezeigt, dass okay, da dürfte wirklich so eine Evolution stattgefunden haben, damit die Lactobacillus-Bakterien im menschlichen Darm weniger wahrscheinlich Immunreaktionen verursachen.
Mhm. Ja, also, ja, weil vorverdaut.
Ja, also wir sehen jetzt wirklich, dass das mit dieser Forschung es möglich ist, nachzuvollziehen, wie sich diese Milchsäurebakterien in den letzten Jahrtausenden entwickelt, verändert und eben auch an den Menschen angepasst haben. Also nicht bewusst natürlich, aber auch da hat es eine Anpassung gegeben. Und das kann man eben ja durch Käseforschung rausfinden. Und einen Satz möchte ich noch aus dem Artikel vorlesen, der mir wirklich sehr gut gefallen hat. Ich muss ihn noch finden, genau hier. Freilich klaffen in der Geschichte der Käseherstellung noch viele Lücken.
Ja. Die Geschichte der Käseherstellung muss völlig neu geschrieben werden.
Ja, das nicht, aber es klaffen noch viele Lücken. Also wer ein Forschungsgebiet für die Zukunft sucht, die Käseherstellung hat anscheinend noch
offene Fragen. Es klaffen noch viele Lücken im Emmentaler.
Ja, genau.
Käse ist ja was Kinder gar nicht so gerne essen und es hat jetzt in Großbritannien am University
College London. Auf der Pizza schon, oder?
Auf der Pizza schon, aber das ist ja auch kein Käse. Das University College London hat eine Wissenschaftlerin sich jetzt mal angeguckt, was denn da los ist, dass Kinder so ungern Dinge essen. Ich weiß nicht, ob du das so mitkriegst. Also ich habe das ja an meine Stieftochter vor allen Dingen mitgekriegt. Die ist mittlerweile 14 und die ist immer noch extrem wählerisch, was Essen angeht. Also lieber trockene Nudeln ohne alles, als irgendwie einen intensiven Geschmack, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Koriander oder so. Kriegt man der nicht hingestellt, denn das ekelt die so sehr und das schmeckt bei der so intensiv, dass sie das praktisch nicht runterkriegt. Also mit der kann man auch keine Essensexperimente machen und so. Und was sie jetzt rausgefunden haben da am UCL, indem sie eine große Zwillingsstudie sich angeguckt haben, waren knapp 2.500 Zwillingspaare, von denen sie Daten hatten und auch Daten zum Essverhalten hatten und auch genetische Daten hatten und haben rausgefunden, dass dieses Wählerische, was Kinder beim Essen haben, genetische Ursachen hat.
Okay.
Das fand ich auch wirklich sehr, sehr beeindruckend, weil man sitzt dann und sagt dann, also man neigt ja dazu, so als autoritärer Charakter, sagt man dann zu Kindern ja, wenn du das nicht essen willst, dann hast du ja auch keinen Hunger.
Ja, kann man
und
sagen,
setzt aber ist das dann nochmal vor. Ne? Also ich kenne Geschichten von Kindern, die am nächsten Tag genau das Essen vom Vortag nochmal vorgesetzt gekriegt haben.
Das Willen.
Genau, ja, es gibt so Eltern oder gab so Eltern, muss man auch sagen. Also das Kind ist ungefähr in meinem Alter mittlerweile. Aber man neigt halt dazu zu sagen, so jetzt stell dich mal nicht so an, reiß dich mal ein bisschen zusammen. Ich musste mich auch zusammen, mir hat es auch nicht geschadet und so. Ist aber nicht so. Ist tatsächlich ein genetisches Ding und zwar sehr, sehr gut zu erkennen zwischen eineigen und zweieigen Zwillingen. Die Disposition, wählerisch beim Essen zu sein, ist bei zweieigen Zwillingen nur halb so stark ausgeprägt wie bei eineigen Zwillingen. So. Okay. Man ist aber, schreiben sie auch dazu, man ist seinen Genen nicht komplett ausgeliefert. Durch Erziehung lässt sich da was machen. Ja, indem man den Kindern sagt, hier, iss doch mal, nimm doch mal, mach doch mal und sie ein bisschen in die richtige Richtung drängt. Allerdings nur bis zum 16. Lebensmonat. Danach ist das so verfestigt, dass es mindestens bis ins Teenageralter fortgeschrieben wird. Also diese dieses wählerisch sein und teilweise sogar noch im höheren Erwachsenenalter sich immer noch nicht rausgemändelt hat oder was auch immer es dann rausgeht.
Ja, aber 16. Monat, das ist irgendwie einen, wenn ich kann jetzt mit einem einjährigen Baby, kann ich irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung, wie
Austern.
Steak oder ein Hummer oder sonst irgendwas geben. Also das darf ja.
Doch, einen schönen Camembert, einen alten Rohmilch-Camembert.
Also wenn ich weiß, dass bei mir, also ja, meine eben, Eltern, also meine Eltern waren jetzt keine Eltern, die irgendwie so waren, wie du es gerade beschrieben hast, aber ich bin wirklich von Anfang an wirklich allen Arten von Essen ausgesetzt gewesen. Also meine Eltern waren früher in meiner Kindheit, waren wir fast jedes Jahr in Italien unterwegs und ich war da wirklich, sobald ich transportfähig war, war ich da auch 3-4 Wochen im Sommer in Italien mit und habe da halt irgendwie alles an Essen mitbekommen. Und bis zu einem gewissen Alter ist es dir auch fast egal als Kind, als kleines Kind, da isst halt alles, was dir vor die Nase kommt. Das fängt dann erst irgendwie so ab ein paar Jahren ungefähr an, dass du wirklich bewusst wählerisch wirst. Und ich habe halt dann wirklich von klein auf schon zumindest mal das ganze italienische Essen intus gehabt und das, da ist ja eh schon viel dabei, was man so ablehnen könnte als Erwachsener. Und
Meeresfrüchte.
Die liebe ich heute noch, also habe nie ein Problem damit gehabt. Und danach war so immer die Erziehungsregel, also Regel klingt auch wieder so hart, aber es heißt, ich habe nie was essen müssen, wenn ich was nicht wollte, habe ich es nicht essen müssen, aber zumindest irgendwie ja feststellen, dass ich es nicht will, also einfach so anschauen und sagen, mache ich nicht, das hat nicht gegolten, zumindest einmal kurz einmal kosten oder so tun als kosten oder was auch immer, dann nicht, wenn ich es dann nicht mag, okay, dann mag ich es nicht, dann brauche ich es nicht essen.
Was ich interessant finde und was auch sich wirklich mit meiner Alltagserfahrung deckt, ist, sie schreiben, dass insgesamt das Level an Pingeligkeit, so drücken sie es aus, bis ins frühe Teenageralter relativ stabil bleibt, mit einer Spitze rund um 7 Jahre. Und das deckt sich exakt mit meiner Alltagserfahrung. Finde ich wirklich ganz spannend. Sie schreiben aber auch dazu, es ist jetzt nicht unbedingt verkehrt, auch seinen Teenagerkindern gelegentlich mal was anderes hinzustellen als die übliche Pizza oder die üblichen Nudeln ohne alles. Je nachdem, wer da wie wählerisch ist.
Ja, gesagt, schaut Vielfalt beim Essen. Schaut nicht mal, es ist potenziell gesünder, behaupte ich jetzt einfach mal so.
Ja, vermutlich. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Andererseits, kommt halt auch drauf an, ob es jetzt frisches ist, was du isst, oder ob es was Prozessiertes ist, was du isst. Ich glaube, da macht es dann irgendwie keinen Unterschied mehr.
Also, welche Geschichte erzähle ich denn jetzt noch?
Weiß nicht.
Ich habe viele coole Geschichten. Ich muss, das sage ich jetzt gleich, am Ende muss ich noch Werbung machen, weil es gibt wieder Podcast-Shows.
Ist ja sonst nie, ne?
Naja, es kommt aber darauf an, wenn du irgendwie spontan abmoderierst, dann mache ich dann keine Werbung mehr.
Ach so.
Drum, wenn ihr keine Werbung gehört habt, dann ist Holger schuld, aber es gibt Podcast-Shows in Deutschland, sage ich dann am Ende wieder. Aber jetzt, ich mache vielleicht die Geschichte über die mysteriöse Krater am Ende der Welt.
Marianenkrater mit Geräuschen drin.
Nein, es geht um die Jamal-Halbinsel in Nordsibirien. Mhm. Und da sind große 50 Meter tiefe Löcher entstanden. Also wirklich so, wirklich Löcher, Krater, kreisrunde Löcher.
50 Meter, das ist schon ordentlich.
Das ist ein großes Loch, 50 Meter, ja. Und die Frage ist, wo kommen die her? Ja, und man kann sich ein bisschen denken, weil das ist ja durchaus ein Phänomen, mit dem wir es in Zukunft noch stärker zu tun bekommen werden. Wir wissen, dass Sibirien und Nordsibirien vermutlich noch mehr tendenziell gefroren ist.
Ah,
das ist ja Sibirien. Aber
Ausgasungen würde ich jetzt mal spontan reinrufen wollen.
Ja, und ich muss ein drittes Mal heute sagen, ja und nein.
So gehört es ja. Ich bin, ich bin nur interessierter Laie.
Ja, also wir reden mal über den Permafrost. Ja, also die Gegend da ist Permafrost. Und Permafrost, wie der Name sagt, ist dauernd gefroren. Mhm. Jetzt in Zeiten der Klimakrise ist der Permafrost aber nicht mehr dauernd gefroren. Und jetzt kann man sich denken, okay, von dem Zeug, was da im Permafrostboden eigentlich gefroren drin ist, zum Beispiel eben Methan, das ist so ein Gas, was da im Boden drin ist, also von den ganzen Verwesungs- und Verrottungsvorgängen von den Pflanzen, da ist halt Methan und wird auch von Mikroorganismen produziert und so weiter. Und es ist eigentlich gefroren da drinnen und dann taut es auf und dann kriegst halt ein Loch, wenn das Gas da reinkommt oder sowas. Oder einfach nur, wenn es auftaut. Ist die einfache Erklärung. Problem ist, dass man diese Art von Löchern eigentlich dann überall sehen sollte. Weil Permafrost gibt es ja nicht nur in Nordsibirien auf der Jamal-Halbinsel. Gibt's ja.
Ja, aber vielleicht taut er da besonders schnell?
Ja, das hat auch damit zu tun. Nein, das Ganze ist, wie so oft in der Wissenschaft, komplizierter. Also die Hypothese, dass das der Permafrost ist, der auftaucht, reicht nicht aus, um das zu erklären. Da gibt es jetzt gerade eine neue aktuelle Studie, die das untersucht hat. Also das reicht nicht, dass man sagt, okay, da taucht Permafrost aus, weil der wird dann halt einfach irgendwie so, keine Ahnung, halt irgendwie nach raus. Da ist halt der Boden matschig und dann kommt das Methan raus, vereinfacht gesagt. Da gibt es jetzt keine 50 Meter tiefen Löcher, nur weil da jetzt wieder Permafrost auftaucht. Was hier passiert, ist was ganz anderes. Da geht es um wirklich die spezielle geologische Zusammensetzung, die man dort findet, weil auf dieser Jamal-Halbinsel hast du mal oben einfach einen Boden, der taut halt mal ein bisschen auf und mal friert er wieder ein bisschen, also die alleroberste Schicht. Drunter hast du den Permafrost, das ist wirklich das, was wirklich normalerweise dauernd gefroren bleibt, und nochmal drunter hast du so eine salzreiche Erdschicht. Das liegt daran, dass da früher mal Meer war, wo jetzt diese Halbinsel ist. Und diese salzhaltige Schicht, die friert nicht, ja, weil wissen wir, darum streuen wir ja im Winter Salz aus. Wenn du viel Salz drin hast, dann ist der Schmelzpunkt weiter oben und das Ganze bleibt flüssig. Also das sind die Cryopacks, heißt es offensichtlich.
Cryopack.
Genau.
Ja, das ist also auch wieder aus einem Science-Fiction-Film. Das ist wahrscheinlich die Astronauten in Oumuamua, die sind wahrscheinlich in Cryopacks eingeschlossen, damit sie die lange Reise überstehen.
Vielleicht auch nicht.
Wer weiß es.
In dem Fall ist es eine geologische Schicht, eine Bodenschicht, die halt wegen des hohen Salzgehalts nicht gefriert. Die liegt unterm Permafrost. Also wir haben oben halt normaler Boden, mal fest, mal geschmolzen. Unten drunter Permafrost, unten drunter diese nicht gefrorene Kryopäckschicht. Und da unten drunter hast du dann nochmal Methanhydrat. Methanhydrat, das ist Methaneis, also Wassermoleküle, in denen Methanmoleküle eingeschlossen sind, weil die Wassermoleküle so eine Käfigstruktur bilden. Also da steckt Methan im Eis und das ist auch gefroren. Und jetzt haben wir voll. Also die Situation hast du eben vor allem mal nur in dieser Jamal-Halbinsel. Und was jetzt passiert ist, ja, seit Jahrzehnten wird die Erde wärmer. Das heißt, das ist das Modell, was die sich da jetzt ausgerechnet haben. Ungefähr seit den 1980er Jahren muss da Wasser von der Oberfläche irgendwo in tiefere Schichten gesickert sein. Das passt doch ganz gut zu dem, ja, zur Erderwärmung, die ja damals so ein bisschen schon angefangen hat. Wenn jetzt das Wasser darunter sickert, dann sammelt sich das oberhalb dieser Kryopacks, oberhalb der salzhaltigen Schicht. Das liegt da an den osmotischen Verhältnissen. Also da, wo weniger Salz drin ist, das bleibt oben, und wo viel Salz drin ist, bleibt unten und so weiter. Also das geht nicht weiter runter, das Wasser. Und deswegen baut sich da ein Druck auf. Und der Druck sorgt dafür, dass Risse entstehen. Und die Risse, die breiten sich dann von unten, also von diesen Kryopack-Schichten, wo sich das Wasser drüber sammelt, von unten aus bis zur Oberfläche. Und sobald der Riss zur Oberfläche kommt, gibt es einen plötzlichen Druckabfall, der wieder nach unten runtergeht. Und wenn dieser Druck plötzlich abfällt, dann wird dieses Methanhydrat, das unter den Kryopacks liegt, spontan aufgebrochen. Das ganze Methan in den Hydraten wird explosiv freigesetzt und dann gibt es diese gewaltigen Löcher. Das ist das Modell, das die da jetzt rausgefunden haben.
Haben die das mal gesehen? Haben die das gefilmt?
Ja, ich glaube nicht, dass sie das gefilmt haben, weil das so oft kommt das nicht vor.
Achso, ich dachte, da wäre jetzt irgendwie so halb Sibirien. So
Nee, aber da wohnt ja auch nicht so viel Leute, die das filmen können. Also das hat man jetzt nicht gesehen. Aber was ich halt interessant finde, ist das wirklich was, wir sehen da ein explosives Ergebnis, das in den 80er Jahren angefangen hat. Also da, wo die Erde langsam wärmer geworden ist seit den 80ern, da hat es angefangen, und jetzt, fast irgendwie 50 Jahre später, macht es den Sibirien bumm und wir haben einen 50 Meter Krater.
Ja.
Das finde ich beeindruckend.
Ja, vor allen Dingen auch, also ich vermute auch mal, dass in den 80ern man das hätte beobachten können, aber niemand hätte damit gerechnet, dass wir heute da Krater sehen. Ne?
Ich weiß nicht, ob du was beobachten kannst, wenn da einfach so Wasser nach unten sickert irgendwo in Sibirien, da sickert Wasser nach unten. Wie willst du denn das sehen?
Was bedeutet das denn dann für Phänomene, die wir möglicherweise heute sehen und einfach nur hinnehmen und denken, ach, da sickert ja nur Wasser nach unten?
Ja, das werden wir dann bemerken.
In 60 Jahren werden wir es sehen, ja.
Ja.
Nee, 40. Tja, wo komme ich denn jetzt mit? Ach, ich komme jetzt mit Kino.
Kino.
Kino, Film. Was ein paar Wissenschaftlerinnen aus Halle gemacht haben, von der MLU, nicht LMU, die haben sich gefragt, ob möglicherweise Filmvorlieben, also Genrevorlieben, irgendwo in unserem Gehirn angelegt sein könnten. Und haben Probanden ins MRT geschoben und haben so standardisierte Tests mit denen gemacht. Also du kriegst dann so Bilder gezeigt von Gesichtern, die Emotionen ausdrücken, ne? Angst, mhm. Schrecken, tralala. Und dabei wird dann halt geguckt, wie ist so deine Gehirnaktivität. Dabei haben sie sich genauer angeguckt, den Nucleus Accumbens, das ist das Belohnungszentrum, und die Amygdala, das ist das Emotionszentrum. Ich fasse sehr knapp zusammen. Dann haben sie die Leute gefragt, was habt ihr denn eigentlich so für Filmvorlieben? Und dabei haben sie herausgefunden, dass Menschen, bei denen Menschen, die gerne Actionfilme gucken, da hat die Amygdala tatsächlich verstärkte Aktivität gezeigt in diesem Test mit diesen Emotionsgesichtern. Bei Menschen, die gerne Komödien gucken, da war der Nucleus Accumbens und die Amygdala ungefähr gleich aktiv. Bei Leuten, die Krimis, Thriller und Dokus als Vorliebe haben, da waren die Reaktionen geringer. Und habe ich noch einen vergessen? Ich habe doch noch ein Genre vergessen, ne? Genau. Romanzen, Drama und Fantasy-Freunde hatten praktisch keine neurologischen Auffälligkeiten im Vergleich zu den anderen.
Das heißt, Romanzen, Drama und Fantasy ist neurotypisch und der Rest ist Abweichung, oder wie?
Genau, irgendwie sowas. was sie halt sagen ist, anscheinend, wir brauchen natürlich mehr Forschung, aber anscheinend suchen sich Menschen ihre Filme danach aus, wie ihr Gehirn optimal stimuliert wird. Wenn du also jemand bist, dessen Gehirn dessen Belohnungszentrum sich nicht so leicht stimulieren lässt, dann guckst du halt vielleicht eher Komödien oder sogar Fantasy. Und ich kann das verstehen, weil Fantasy ist was, das stimuliert mein Belohnungszentrum auch nicht.
Meint schon, aber ich bin mir bei Romanzen gerade nicht sicher. Es gibt gute Romanzen, es gibt schlechte Romanzen.
Welche? Nenn mir fünf.
Gute Romanzen.
Nenn mir drei. Nenn mir eine.
Ich fand Shakespeare in Love gut.
Habe ich nicht gesehen. Aber stimmt, das sind ja auch so
Romanzen. Stimuliert dich auch nicht.
Stimuliert mich nicht.
Nee, aber kann man dann
über die Expendables.
Ja, aber kann man dann, jetzt irgendwie so ins dystopisch Science-Fiction gedacht, kann ich da irgendwie was, eine Person irgendwie ein Ding sich auf den Kopf setzen, dann schieße ich da irgendwas ins Gehirn rein, dass da irgendwas stimuliert und dann gucke ich mir irgendwie am Computer an, wie die Amygdala wackelt und dann weiß ich, aha, die Person, der muss ich den Film zeigen, die kriegt eine Eintrittskarte für den Film oder die kriegt Werbung für den Film dann natürlich in dem Fall.
Oder im Prinzip dürfte das möglich sein, ne? Also klar, man müsste halt ganz andere Auflösungen haben, dann auch in diesen MRTs und vor allen Dingen in der Injektion. Aber theoretisch müsste das ja möglich sein. Das ist, guck mal, was passiert da? Amygdala arbeitet, na gut, dem zeigen wir mal einen Actionfilm.
Okay, interessant.
Oder mal gucken. Wir haben halt gerade eine Komödie produziert, die muss ich besser verkaufen. Dann machen wir halt so, gibt's, wie ist denn diese Kraniosakrale, diese Magnetdinger, mit denen du das Gehirn irgendwie kurzzeitig lahmlegen kannst. Vielleicht kann man damit dann irgendwie machen, dass der Nucleus Accumbens aktiviert wird und die Leute lieber Komödien gucken, damit sich der Film auch lohnt, also die Produktion.
Ja, hoffen wir mal. Das klingt alles sehr dystopisch, aber wer weiß.
Ja, aber es gibt am Ende hast du dann wahrscheinlich irgendwann, gibt's von Apple ein Ding, was aberwitzig viel Geld kostet und albern aussieht. Das setzt du dir auf den Kopf und kannst dann halt sagen, so, ich möchte jetzt gerne in der Stimmung sein, eine Komödie zu gucken. Und dann hast du nämlich genau das. Wo du sagst, ja, dann lassen wir jetzt mal hier Nucleus Accumbens wackeln.
Oder das wird kombiniert mit dem ganzen KI-Zeugs und dann setzt dir ein Ding sie auf den Kopf und dann kriegst du einen speziell für dein Gehirn zugeschnittenen Film, wo halt dann, keine Ahnung, irgendwie eine Fantasy-Romanze für mich und irgendwie.
Oder so, ja.
Irgendwie sowas, ja, und ein Action-Ding sie für dich.
Ja, genau, so andersrum wäre auch wesentlich einfacher.
Ja, na, warten wir mal ab, was passiert in der Welt. Wo wir nicht allzu lang abwarten sollten, ist, wenn wir den zweiten Mond der Erde beobachten wollen. Die Erde hat nämlich einen zweiten Mond.
Planet X.
Nein, nicht Planet X.
Nibiru.
2024 PT5.
Ja.
10 Meter groß, das Ding sie. Und entdeckt im August, diesen Jahres, August 24. Und der ist ein sogenannter Quasi-Satellit.
Warum quasi?
Weil er kein echter Satellit ist. Nein, also.
Danke.
Der Mond ist ein echter Satellit. Also der Mond ist ein echter Satellit. Der bewegt sich um die Erde rundherum. Drum ist er ein Mond. Das ist quasi die Definition eines Mondes. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, wie sich Objekte quasi um einen Planeten bewegen können. Also da müsste man jetzt wirklich sehr lange erklären, um dieses visuelle Konzept in einem Podcast, wo man nichts sehen kann, erklären zu können. Am besten, man klickt in der Wikipedia auf den Artikel quasi Satellit oder in der Wikipedia auf den Artikel Hufeisenumlaufbahn. Da sieht man genau
sowas. Hufeisenumlaufbahn.
Also du kannst einen Himmelskörper haben, der sich auf einer Bahn um die Sonne bewegt, die im Wesentlichen mehr oder weniger identisch mit der Erdbahn ist. Also wo der Planet oder der Asteroid oder was auch immer genauso lang für eine Runde um die Sonne braucht wie die Erde selbst. Also der ist in einer 1:1 Resonanz, sagt man, aber halt ja so, dass die beiden halt logischerweise nicht zusammenstoßen.
Aber wäre er damit nicht ein, wie heißt das, wenn der eine Mond dem anderen hinterherläuft?
Das ist wieder was anderes. Also meinst du irgendwie so Wechselplaneten, Wechselmonde oder Lagrange-Punkte? Also da gibt es ganz viel drum, habe ich gemeint, da kann man ganz lange erklären. Aber wenn man sich das Ganze, man muss sich das, um das wirklich zu verstehen, wenn man es wirklich im Detail verstehen will, muss man sich das Ganze aus einem mit rotierenden Koordinatensystem anschauen. Also du schaust dir das quasi aus Sicht der Erde an. Und das kann man vielleicht aus dem Alltag nachvollziehen, wenn ich mir anschaue, wenn ich in einem Auto sitze und es fährt und es bewegt sich quasi ein anderes Auto um mich rundherum, dann heißt das jetzt nicht, dass von außen betrachtet das andere Auto, das sich aus der Innensicht um mich rundherum bewegt, in Wahrheit auch um mich rundherum bewegt.
Also das darum ist nur aus ein der Anscheinsmond, ja.
Genau, also wie gesagt, in Wahrheit, das möchte ich jetzt gar nicht ausführen, in Wahrheit ist es sehr viel komplexer, das ganze himmelsmechanisch aufzudröseln, aber aus so mit rotierenden Koordinatensystemen kann man eben sehen, okay, das ist jetzt tatsächlich, es schaut so aus, also in dem Fall schaut die Bahn wie ein Hufeisen aus. Also dann sieht man, die Erde ist fix im mitrotierenden Koordinatensystem und der Quasi-Satellit bewegt sich halt dann auf die Erde zu, macht so eine Kurve, geht wieder weg, bis er einmal rum von der anderen Seite auf die Erde zukommt und dann wieder zurückgeht. Also er macht so eine Hufeisenbahn, kommt auf die eine Seite der Erde nahe, einmal rundherum, auf der anderen Seite nahe und wieder zurück und hin und her. Und sowas
macht der. Aber irgendwann verschwindet er oder bleibt der jetzt ewig da in dieser 1:1?
Nee, also diese quasi Satellitenbahnen, diese 1:1 Resonanzen sind generell nicht unbedingt stabil, es sei denn bei den Trojaner-Asteroiden, also die
Objekte mit
Lagrange-Punkten. Entschuldigung, ja. Die können, wenn die 60 Grad vor und hinter der Erde sind auf der Bahn, da kann man lang Zeit stabil sein und wir haben auch bei der Erde Trojaner, also da gibt es ein paar. Ist der nicht. Der ist eben kein Trojaner, deswegen ist der auch nicht stabil. Und deswegen habe ich anfangs gemeint, da dürfen wir nicht zu lange warten. Also wir haben den entdeckt im August und dann hat man sich die Bahn angeschaut und festgestellt, ha, na sowas, der ist in 1:1 Resonanz und wird kurzfristig eben zwischen 29. September und 25. November eben so eine Hufeisenbahn unter Anführungszeichen um die Erde herum machen.
Wird der mit bloßem Auge sichtbar sein, wie unser Mond?
Nee, überhaupt nicht. Schade. Überhaupt nicht. Das ist 10 Meter drum. Das ist viel zu klein.
Wenn das mit bloßem Auge sichtbar wird, dann haben wir ein ganz anderes Problem.
Ne? Ja, genau. Dann ist es. da kannst du immer mehr sagen in der Zeit, bis das dann da ist. Also das geht nicht. Aber interessant ist, also es gibt dann auch eine Forschungsarbeit, wo sich Leute angeguckt haben, wo konnte denn der herkommen? Weil das ist ja spannend, wenn wir so einen Asteroid mal so nah haben. Das ist für die Forschung ganz gut, weil 10 Meter Asteroiden sehen wir normalerweise nicht mal mit Teleskopen ordentlich. Ja. In dem Fall haben wir zumindest mit Teleskopen eine Chance, den anzuschauen. Und wenn man sich jetzt diese Bahn anschaut, dann könnte der, das ist eine Hypothese, noch nicht irgendwie nachgewiesen, aber der könnte tatsächlich ein Stück vom Mond sein. Also der Teilzeit-Zweitmond ist quasi eigentlich eh von unserem Mond. Also ist nur quasi ausgelagerter Mond. Weil immer mal was eingeschlagen ist auf dem Mond und dann ist da so ein 10-Meter-Brocken weggeflogen und der fliegt halt jetzt da immer noch so in der Nähe rum.
Und es kann nicht ein Stück von der Erde sein, das auch rausgeschlagen wurde, als der Mond rausgeschlagen wurde?
Nee. Von damals, von diesen 4,5 Milliarden Jahre her, da ist jetzt nichts mehr übrig von dem Klump. Also das sieht man nichts mehr. Ich meine, es kann theoretisch ein Stück von der Erde sein, das halt später bei irgendeinem späteren Impact ins All geschleudert worden ist. Aber es ist halt wesentlich wahrscheinlicher, dass was vom Mond wegfliegt, als von der Erde, weil der Mond hat viel weniger Masse. Von der Erde zu entkommen, ist deutlich schwieriger als vom Mond zu entkommen. Also es ist wahrscheinlicher, dass es vom Mond ist. Aber ja, jetzt werden wir mal gucken, wenn der vorbeifliegt, dann findet man vielleicht was raus. Aber wer ein ausreichend großes Teleskop hat, und ich kann gerade sagen, wie groß das sein muss, schon groß, hat eine Chance, den zweiten Mond sich anzuschauen. Aber es ist kein zweiter Mond,
das schreibe ich. Das heißt also, wenn ich mit meinem ELT, was ich hinten im Garten aufgebaut habe, kann ich dann schon gucken.
Ja, aber es ist ein echter zweiter Mond. Die Medien schreiben zweiter Mond, aber es ist eigentlich kein zweiter Mond. Ja,
die Medien schreiben auch ständig zweite Erde. Also.
Ja, genau. Ja, da soll der zweite Mond da rumfliegen. Aber es ist trotzdem eine interessante Asteroidengeschichte.
kommen wir zu Krankheiten, eins meiner Lieblingsthemen. Die Universität Freiburg, da hat eine Wissenschaftlerin sich Daten angeguckt, und zwar 12.500 Frauen und Männer der Jahrgänge 1915 bis 45 aus 14 europäischen Ländern, und hat sich die Karrierewege dieser Leute angeguckt, und das korreliert mit Krebs. Entschuldigung. Ja, auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Stellt sich raus, Festanstellung macht Krebs.
Okay, also so rum. Ich habe gerade gedacht, keine Ahnung, wenn du Krebs hast und stirbst, ist die Karriere zu Ende, wenn das
überhaupt. Nee, also wer, also das, also was sie gesehen haben, ist, also es ist ein bisschen schade, die Datensätze für Frauen, die sind recht stark differenziert. Da gibt's überwiegend Haushalt und Betreuung, Vollzeit erwerbstätig und danach überwiegend Haushalt oder überwiegend arbeitslos. Bei den Männern, die Daten sagen nur, der ist überwiegend Vollzeit erwerbstätig oder überwiegend selbstständig erwerbstätig. Das waren so die Dinger, die sie, ja, also wo sie das aufteilen konnten. Und es ist bei den Männern so, dass die Selbstständigen ein geringeres Krebsrisiko haben als die angestellten Männer ein Krebsrisiko haben. Und bei den Frauen ist es genauso, dass die Frauen, die angestellt sind, ein höheres Krebsrisiko haben als alle anderen Frauen. Was sie darauf zurückführen, dass Frauen, die angestellt sind und dann auch noch den Haushalt machen müssen, einfach noch viel mehr Stress haben und dass das dann irgendwie möglicherweise zu Krebs führt. Aber wir halten fest, Erwerbsarbeit ist krebserregend.
Okay, ja, das kann man auch gerne mal festhalten, aber ich überlege gerade, wenn man es jetzt irgendwie ernsthaft betrachtet. Ich meine, jetzt als Selbstständiger würde ich jetzt nicht sagen, dass ich so viel stressfreieres Leben habe als Angestellter. Also kommt immer auf die Arbeit an, die man hat, aber.
Exakt. Als Selbstständiger ist es ja in der Regel auch so, dass du dir die Arbeit aussuchst, die du machst. Ja. Und als Angestellter rutschst du ja gerne auch mal irgendwo hin, wo du vielleicht gar nicht unbedingt sein willst, wo es aber vielleicht aus finanziellen Gründen gerade mal opportun ausgesehen hat. Und dann bist du halt unglücklich in einem Job, der dir viel Geld bringt und so. Sowas könnte ich mir vorstellen, in solchen Kategorien dann.
Ja, wahrscheinlich, ja, möglich, ja. Aber das stressiges Leben macht Krebs, ist das wissenschaftlich schon belegt oder ist es nur eine Vermutung?
Das ist eine interessante Frage.
Ich meine, es wird vermutlich nicht der Stress direkt sein, sondern irgendwelche sekundären Effekte.
Ja, natürlich. Sicher. Also es gibt natürlich auch Leute, die mit Stress gut klarkommen. Aber beste Beispiel bin ich, wenn ich Stress habe, fange ich an zu essen. So, wenn ich, ne, dann, davon kriege ich Übergewicht, davon kriege ich Bluthochdruck, davon kriege ich Diabetes, davon kriege ich Herz-Kreislauf-Probleme. Ich vermute mal, dass das dann irgendwie so solche Zusammenhänge sind. Also wie du sagst, sekundäre Effekte eben, ja.
Ja, aber interessant. Ja, also man ist die Frage, wenn sich das wirklich wissenschaftlich erhärtet, dieser Befund, wie reagiert man da drauf?
Wenn tatsächlich Stressfaktoren da eine Rolle spielen sollten, könnte man zum Beispiel hingehen und sagen, wir machen weniger Arbeitsstress. Beispielsweise nicht mehr die 40-Stunden-Woche obligatorisch machen, sondern vielleicht wirklich die 30- oder 25-Stunden-Woche, wo die Leute ja anscheinend ähnlich, wenn nicht genauso produktiv sind wie in längeren Arbeitswochen, sich das vielleicht freier einteilen können, weißt du? Dass du insgesamt ein bisschen mehr Druck rausnimmst aus diesem ganzen Ding.
Ja, vielleicht kann man das über den.
Weil wenn ich 5 Stunden am Tag oder 4 Stunden am Tag sogar nur auf einem Scheißjob sitzen muss, geht's mir hinterher besser, als wenn ich 8 Stunden da sitzen muss.
Ja, wahrscheinlich müsste man das wirklich so über Arbeitsschutz angehen, weil zumindest die meisten zivilisierten Länder haben ja irgendwelche Arbeitsschutzregelungen, wo drin steht irgendwie keine, nicht so viele Überstunden und nicht so viel Lärm und nicht so viel dieses und jenes. Dann müsste man sagen, okay, wir müssen die Arbeit irgendwie so gesetzlich regeln, dass da halt der Stress unter einem gewissen Stressgrenzwert.
Unter dem Grenzwert einziehen. Aber kannst du natürlich vergessen. Ich meine, wenn du dir anguckst, wie sie gerade auch versuchen, ich glaube, in Österreich haben sie es ja auch gemacht, dann die Arbeitszeitregelungen zu schleifen und viel mehr Arbeit für das gleiche Geld letztlich zuzulassen, statt es genau andersrum zu machen, zu sagen, nee, ich kriege das gleiche Geld, aber ihr müsst jetzt weniger Stunden klotzen. Wahrscheinlich lassen sie die Leute dann lieber sterben. Ist so ein bisschen wie bei Covid-19. Das ist ja auch keinen mehr. Hauptsache kein Homeoffice mehr.
Ja, vermutlich ist das so. Ja, es ist deprimierend. Sind wir doch wieder deprimierend. Haben wir gerade so viele lustige, schöne Geschichten über Käse und Hufeisen Umlaufbahnen gehabt und jetzt kommt wieder was Deprimierendes.
Krebs durch Arbeit ist aber auch wirklich deprimierend. Habe ich noch was Lustiges zu erzählen? Nee, auch nicht.
Ja, ich habe noch was Deprimierendes. Oder was, nicht was Deprimierendes, also etwas, was deprimierend ist, aber wo die Wissenschaft jetzt zumindest eine Ursache gefunden hat, die man dann theoretisch beheben könnte. Hm? Und zwar geht es um die Frage, warum es in der Physik so wenig Frauen gibt. weil das ist so, also ein Fach wie Physik, also wenn du dir anschaust, wer arbeitet dort, beziehungsweise in dem Fall hat man es über Publikationen gemacht, weil da sieht man ja unabhängig von irgendwelchen Anstellungsverhältnissen, die vielleicht irgendwie schwer zu erheben sind, weil gerade in der Wissenschaft so eine große Fluktuation ist, wenn ich mir einfach anschaue, wer publiziert, dann kann ich da, zumindest wenn ich in der Lage bin, aus den Namen das abzuleiten, kann ich sagen, hier, wie viele Frauen haben wissenschaftlich, physikalisch in dem Fall gearbeitet, wie viele Männer. Und da gab es jetzt eine groß angelegte Studie von der Technischen Uni Graz und dem Complexity Science Hub, glaube ich. Also nee, die haben vorher schon was gemacht, das war eine Vorarbeit. Jetzt ist es von der American Physical Society. Weiß gar nicht, Leute haben das gemacht. Ich habe es jetzt gerade nicht
die genau angeschaut.
Ja, genau. Also man hat auf jeden Fall wirklich sehr, sehr viele Publikationen untersucht. Also wirklich über aus 100 Jahren Physikgeschichte, das sind nämlich fast 700.000 wissenschaftliche Arbeiten, 8,5 Millionen Zitierungen. Also da hat man schon einen großen Datensatz gehabt. Aha. Und in dieser Studie stand halt drinnen, ja, mit Stand des Jahres 2000 haben sie gesagt, 74.533 männliche Autoren, 7.786 weibliche Autoren.
Das Zehntel.
Ja, 9,5:1. Und dann, wenn du jetzt anschaust, der Stand 2020, da ist das Verhältnis dann ein bisschen besser geworden auf 5,8:1. Also von 10:1 zu 6:1 in den letzten 20 Jahren. Ist jetzt besser, aber immer noch eigentlich zu
genug
unterschiedlich. Ja, weil es sollte eigentlich es sollte eigentlich nicht so sein.
Und es sollte halbe sein. Also es ist halt, also ja. wenn wir Demokratie als Maßstab ansetzen, dann sollte es halbe sein. Ja,
also wenn wir davon ausgehen, dass Frauen nicht blöder sind als Männer und dass Frauen genauso in der Lage sind, ja, das zu verstehen, wenn wir all diese die Errungenschaft der Aufklärung da quasi berücksichtigen, die wir
wenn
haben.
Wenn wir mal annehmen würden, dass Frauen nicht schlimmer wären,
Und dass die Gesellschaft es erlaubt, dass Frauen die Schule machen. Also wenn man das alles mal annehmen, dann eigentlich gäbe es keinen Grund, warum mehr Männer als Frauen da sind. Und jetzt haben die quasi ein Modell entwickelt, um rauszufinden, warum, was der Grund ist dahinter. Also es war so, ich habe das Paper jetzt nicht gelesen, weil es nicht mein Fachgebiet ist, da geht es so um Netzwerkanalysen und irgendwie sowas und haben ein Netzwerk aufgebaut, um zu schauen, wie das funktioniert und haben dann vor allem einen Mechanismus berücksichtigt, der Homophilie genannt wird, was man mit gleich und gleich gesellt sich gern übersetzen kann. Ja, also das ist ja was man, wenn man in der Wissenschaft arbeitet, auch kennt. Also wenn man braucht Netzwerke, das geht sonst nicht in der Wissenschaft. Du brauchst jemanden, der deine Doktorarbeit betreut, der deine Diplomarbeit betreut.
Konferenzen
einladen, Arbeitsgruppen und so weiter.
Das hast du ja überall, diese Homophilie. Ja. Also das ist ja, ja.
Und in dem Fall haben die wirklich gesagt, also wenn sie eben dieses Homophilie-Modell mit, dieser Homophilie-Mechanismus in ihr Netzwerkmodell mit reintun und dann schauen, wie entwickeln sich da so die Anzahl der wissenschaftlichen Arbeiten und so und die, wie viele werden von Frauen, wie viele von Männern geschrieben, dann sieht man, okay, die Lücke bleibt. Ja, also die bleibt, weil, ja eben, es sind viele Männer im System drin und Homophilie, gleich und gleich gesellt, Männer laden eher Männer in ihre Netzwerke ein und vernetzen sich eher mit Männern.
Ja, das
und
siehst wenn man zum Beispiel auch, wenn du auf Führungspositionen in der Industrie guckst, wo die sich rekrutieren, die kommen auch alle immer aus demselben Stall oder aus dem gleichen Stall.
Ja. Es ist jetzt keine großartige neue Erkenntnis, das hätte man sich auch so denken können, dass da Netzwerke eine Rolle spielen, wenn es darum geht, die Frage zu beantworten, warum Frauen es schwerer haben, offensichtlich in der Physik Karriere zu machen. Aber ich fand es interessant, dass man es jetzt wirklich auch mal wirklich in einem Modell, wirklich aus einer Simulation rausfällt. Man genau sagen kann, wenn ich den Mechanismus einschalte, dann ist die Lücke da, wenn ich ihn raus tue, ist sie nicht da. So vereinfacht gesagt. Und dann sieht man auch, was man tun kann. Ja, also es wird jetzt nicht direkt helfen, einfach immer mehr Frauen ins System reinzuholen, wenn die nicht dann entsprechend auch Teil dieser Netzwerke werden können. Das heißt, man braucht da irgendwelche, ja eben, man muss irgendwelche Mentoring-Programme einrichten oder verstärkt einrichten, damit diese Netzwerke ein bisschen aufgebrochen werden können, damit die Frauen in die höheren Positionen kommen können in den Institutionen, weil dort werden die Netzwerke ja quasi geknüpft oder verknüpft, auch bei den Fördermitteln und so weiter. Also das ist, wie gesagt, keine revolutionäre Erkenntnis, die aus dem Paper daraus gefallen ist. Sie ist trotzdem in Nature erschienen, oder ein Unterjournal von Nature. Aber es ist, fand ich spannend, dass man das eben wirklich auch mal wissenschaftlich in einem Modell darstellen kann und den Grund genau darstellen kann.
Ja, ist also dieses, das haben wir ja öfter mal, ne? Ist eigentlich eine Binsenweisheit, aber wenigstens haben wir es wenigstens mal schwarz auf weiß.
So. Genau.
Was ich Tolles gefunden habe, also fand ich eine wirklich total interessante Meldung. Weißt du, warum du deine Haut sehen kannst?
Ja, weil ich sie nicht mit amerikanischen Snacks eingerieben habe.
Genau, so ungefähr. weil, das da habe ich mir so auch noch nie drüber Gedanken gemacht, weil das deine Haut, also das Material, das Licht ungünstig bricht.
Ja.
Würde da eine andere Lichtbrechung stattfinden, würdest du deine Haut nicht sehen, sondern könntest durch deine Haut durchgucken. Und jetzt haben ein paar, ich weiß gar nicht, wer was, die Wissenschaft hat jetzt sich auf die Suche gemacht nach irgendwelchen Stoffen, die dazu führen könnten, dass das Licht anders gebrochen wird, und haben was gefunden. Und zwar ist es ein Farbstoff mit dem Namen Tartrazin. Wenn du Tartrazin auf Gewebe aufbringst, also dass sich die Haut damit einreibst, wird deine Haut durchsichtig. Und je tiefer dieses Tartrazin, dieser Farbstoff in deine Haut einsickert, desto mehr wird davon durchsichtig. Und zwar so, dass du bis auf den Knochen runtergucken kannst. Und das finde ich eine vollkommen abgefahrene Sache. Gehört dummerweise in die Kategorie in Mais.
Genau.
Sie haben das mit Mäusen gemacht, aber das kaufe ich denen halt auch nicht ab. Also ich glaube denen nicht, dass sie nur, ja, wir machen das jetzt mal mit Mäusen und dann brauchen wir dringend mehr Forschung, sondern die werden sagen, hier, Schneiderei, guck mal, meine Hand. Weißt du, so, das, ja, aber wie cool ist das bitte? Das ist ein ungiftiger Stoff. Den kannst du auf Gewebe schmieren, dann kannst du durch das Gewebe durchgucken. Ich weiß jetzt nicht, wie präzise man das machen kann, aber ich, also im Zweifelsfall kannst du damit sowas wie Röntgen zumindest teilweise ersetzen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Was sie geschrieben haben, ist zum Beispiel das Sichtbarmachen von Adern beim Blutabnehmen. Wäre damit voll simpel. Schmierst du einfach da drauf, wartest ein bisschen, dann wird die Haut durchsichtig und dann findest du sofort die Ader und kannst da reinstechen.
Ja, das ist total irre. Das ist eine total spannende Geschichte. Ich meine, man kennt das Phänomen aus dem Alltag. Wenn ich mir jetzt irgendwo beim Bäcker oder sonst irgendwo was kaufe, das ist irgendwie so eine Papiertüte drin und das ist sehr, sehr fettig, was ich habe,
genau.
Dann wird die Tüte durchsichtig zum Teil, ja. Weil da der gleiche Effekt stattfindet, dass die optische Dichte verändert wird. Also darum wundert es mich nicht, dass es da auch funktioniert. Es ist interessant, dass sie es rausgefunden haben, weil vor allem kannst du dir vermutlich, behaupte ich jetzt mal, ohne es zu wissen, wenn du Ahnung von Chemie hast, wahrscheinlich irgendein Zeug ausdenken und synthetisieren, damit dann halt die optische Dichte so passt. Ja, aber das muss ja was sein, wenn ich das jetzt irgendwie, soll ja ungiftig sein.
Genau, im Zweifelsfall ist dann hinterher die Haut auch weg. Komisch, kommt gar nicht mehr wieder. Ich habe es jetzt abgewaschen, aber die Haut.
Und in dem Fall haben die wirklich eben bei dieser Arbeit, da ist jemand auf die Idee gekommen, das muss ja funktionieren, muss ja irgendeinen Stoff finden können. Und hat dann in alten Lehrbüchern geguckt, was es da so für Stoffe gibt mit entsprechenden Brechungsfähigkeiten und so weiter, und haben dann eben dieses Tartrazin gefunden und gesehen, okay, ja, das kann das, und es ist ungiftig und es ist zugelassen.
Aber wie kommst du eigentlich auf amerikanische Süßigkeiten? Haben die das in ihren Süßigkeiten da,
oder? Ach so, das war etwas, was ich in diesen ganzen Geschichten in den Medienberichten gesehen habe, dass vor allem in den amerikanischen Medienberichten, dass das der Farbstoff ist, der in den Doritos, diesen komischen grauen Chips, das gelb macht.
Aua.
Weil dieser Farbstoff ja eben wirklich hier zugelassen ist, also der macht eben so, gelblich, ja, so Farbe von Käserinden zum Beispiel, lese ich gerade in der Wikipedia, Senf, Puddingpulver und so weiter. Also das macht quasi Liköre, Spiritosen, Weine, also ja, das ist einfach so ein Farbstoff, den man da verwenden kann. Und in Österreich, sehe ich auch in der Wikipedia, in Österreich war es verboten zum Schutz von Allergikern für alles, im Wesentlichen auch nicht für Lebensmittel, sondern auch Gebrauchsgegenstände. Und es ist nur deswegen in Österreich jetzt erlaubt, weil wir der EU beigetreten sind. Und die EU hat es erlaubt und dann haben sie auch erlaubt.
Ja, tu Felix in Austria.
Genau. Ja, dann soll ich jetzt Werbung machen.
Ach so, sind wir quasi fertig. Ich habe noch zwei kleine Geschichten. Und zwar stellt sich raus, die Wissenschaft hat festgestellt, dass Sprache, ich muss andersrum anfangen. Woher wissen wir eigentlich, wann ein Wort anfängt und wann ein Wort aufhört?
Vermutlich so, irgendwas
mit Betonung oder so. Ein Strom akustischer Signale, wie man so schön sagt. Und da, wo ein Wort anfängt, wo ein neuer Konsonant, also ein Konsonant am Wortanfang steht, wird dieser Konsonant ein paar tausendstel Sekunden länger betont als in der Wortmitte. Okay. Das heißt, es wäre ein Florian und nicht ein Florian. Also das ist, und das haben sie rausgefunden, indem sie sich ein total abgefahrenes Ding, da kann man auch selber drin rumstöbern, sich angeguckt haben, und zwar den Doreco-Korpus. Okay. Der Doreco-Korpus ist Language Documentation Reference Corpus. Da drin sind über 100 Stunden aufgezeichnete Sprachen aus aller Herren Länder der Welt und vor allen Dingen sogenannte, warte mal, wie hießen die, sogenannte, das war doch lustig, genau, Nicht-Weird-Sprachen, also W-E-I-R-D, Nicht-Weird-Sprachen, also Sprachen, die nicht Western, Educated, Industrialized, Rich oder Democratic sind. Also da ist nicht Deutsch drin, da ist nicht, ne, so Dänisch oder irgendwie sowas, obwohl ich Dänisch gerne mal sehen würde, ob es beim Dänischen auch so ist, dass die Konsonanten am Anfang 13.000stel Sekunde länger stehen bleiben, wenn der Däne sagt. Aber ja, weird, also nicht weird Sprachen, das ist ganz, also das sind so Sprachen, von denen habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Gorvea, Yucatec Maya, Englisch ist mit dabei, Kurdisch ist mit dabei, Sadu, Kabethar, Swan, Anal, fand ich irritierend. Irgendwie ist eine Sprache, sprechen aber auch nur 30.000 Leute oder so. Ja, und die haben sie sich alle angeguckt, die Sprachen. Bis auf 8 von 51 waren es, glaube ich, ist dieser verlängerte Konsonant am Wort bedienen immer drin in diesen Sprachen. Und daraus schließen sie, dass alle Sprachen oder alle Sprache genau diese Gemeinsamkeit hat und dass man daran Sprache erkennt, dass in einem ja, kontinuierlichen Soundstrom ab und zu mal Konsonanten länger stehen bleiben.
Ja, interessant. Ich wäre nie auf die gekommen, mir die Frage zu stellen.
Ja, habe ich im Standard gefunden. Weiter unten kann man dann auch noch einen Link anklicken, da steht weiterlesen. Ist Österreichisch eine eigene Sprache?
Oh Gott, das diskutieren wir in der nächsten Folge.
Naja, es ist ein Fragezeichen in der Überschrift und ja, da bin ich dann bei Ian Betteridge, der mal gesagt hat, wann immer eine Überschrift mit einem Fragezeichen endet, lautet die Antwort meistens nein.
Ja, wir haben auf jeden Fall eigene Wörter, also das ist schon, aber
ja, das gut, eine Sprache. Das, aber das nicht, also die kann man andersrum ja auch sagen, die haben wir dann ja auch.
Ja.
Ja. Ja, das ist die gesprochene Sprache gewesen. Und dann hatte ich noch was, was Sprache auch angeht, und zwar hat die Wissenschaft festgestellt, und zwar an der Universität Genf, dass Hunde akustische Signale, sag ich mal, langsamer verarbeiten als der Mensch. Das heißt, wenn du mit einem Hund sprichst, sprich langsamer, weil der Hund, Momentchen mal,
doof ist.
Nee, Menschen haben ein Sprechtempo von 4 Silben pro Sekunde, und Hunde verstehen aber besser 3 Silben pro Sekunde. Das heißt, lieber Florian, dass wenn du mit dem Hund sprichst, das machen viele Menschen intuitiv, ne? Ja, du bist aber ein Feiner. Ne? Das hat einen guten Grund. Hunde verstehen dich besser, wenn du langsam redest. Das heißt, wenn du also in normaler Florian-Freistetter-Geschwindigkeit mit einem Hund redest, kann es gut sein, dass der dich anguckt, als hättest du sie nicht mehr alle.
Ja, da verstehen mir nicht mal die meisten Menschen, wenn ich normale Geschwindigkeit rede.
Stimmt, die gucken dich auch immer an, als hättest du sie nicht mehr alle.
Ja, aber Hunde verstehen doch gar nicht, was man sagt. Ich wollte ein bisschen Hass-Mails von den Hundeliebern einsammeln.
Hunde verstehen doch gar nicht, was man sagt. Hunde sind dumm.
Ich hatte selbst einen Hund, ja. Also ist alles. Es war ein dummer Hund.
Naja, es sind halt schon, man muss halt schon mal sagen, es sind schon Spatzenhirne. Ne? Also wenn man ihnen dabei zuguckt, wie sie sich mit ihren, weißt du, so Schleppleine, bindest du mit der Schleppleine am Stuhl fest, damit sie ein bisschen mehr Aktionsradius haben. Das Erste, was sie machen, ist, sich einmal komplett mit der Schleppleine um den Stuhl zu wickeln und ihren Aktionsradius auf 30 Zentimeter zu verkürzen oder sowas.
Ja, ja. Hunde sind sehr, sehr liebe Lebewesen meistens, aber das schließt ja nicht aus, dass sie auch ein bisschen doof sein können.
Ja, also ich habe auch nichts gegen Hunde, ich habe nur was gegen Katzen.
Ja, da sind wir wieder andere Meinung. Ich mag Katzen und Hunde.
Katzen sind Teufelswerk.
Ja. Ist okay, aber es ist auch genauso, wie Hunde doof sein dürfen und lieb, können Katzen auch fies sein und lieb.
Nee, Katzen sind grundsätzlich dumm. Katzen sind so dumm, die kann man nicht mal dressieren.
Ja, aber das
ist wenn Katzen so intelligent sind, wie Katzenbesitzer immer sagen, ne, warum lassen die sich dann ständig überfahren?
Tja.
Ich könnte jetzt immer weiter, aber ich mag Katzen.
Ja, also, dass Katzen sich nicht dressieren lassen, würde ich als Zeichen von Intelligenz werten. Und dass sie überfahren werden, würde ich als Zeichen der Dummheit von Menschen werten, die zu schnell mit dem Auto durch die Gegend fahren. Aber wie gesagt, ich glaube, für die große Hunde versus Katzen-Show müssen wir auch mal auf ein anderes Mal
überlegen. Vielleicht kriegen wir das ja mal hin, irgendwie nur schlechte Nachrichten über das jeweils andere Tier zu finden.
Ja, oder vielleicht auch, ja, können wir auch nur gut über das jeweilige Tier, damit man auch positiv blicken kann. Aber wir können mal wirklich mal eine Hunde- und Katzensendung machen. Tiere kommen ja immer gut an.
Genau, Tiere kommen immer gut an, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ja, kommen wir zum Werbeblock.
Genau. Es gibt Shows von dem anderen Podcast, den ich mache, Das Universum, den ja gemeinsam Ruth Grützbauch, die auch hier ab und zu Gast ist, und ich gemeinsam machen, den Podcast Das Universum. Und mit diesem Podcast sind wir auch ab und zu mal auf Bühnen zu sehen. Mhm. Und damit da die Leute auch kommen, mache ich da Werbung dafür, weil wir haben es gerade gelernt, Erwerbsarbeit, Angestelltenarbeit, ja. Wenn ihr wollt, dass ich nicht angestellt wieder sein muss und einen anderen Job machen muss, dann bitte kommt zu unseren Shows, dass es voll und ausverkauft ist, weil sonst... Ist
nicht, wer nicht kommt, ist das größte Krebsrisiko.
Ja, ich will die Leute ja nicht per Drogen zwingen. Nee, war der Versuch einer blöden Überleitung. Aber es gibt Shows, die wir machen, die sind recht lustig, behaupte ich jetzt einfach mal, weil es auch stimmt. Es gibt ein paar nette Experimente, es gibt im Gegensatz zum Podcast auch was zu sehen. Wir sind da, ich backe einen quantenmechanischen Apfelkuchen, es gibt was zu trinken.
Das heißt, ist das ein Kuchen mit und ohne Äpfel gleichzeitig oder was ist
das? Ja, das muss man sehen, wenn man in die Show reingeht. Okay. Ja, es gibt lustige Sachen, also es ist ein unterhaltsamer Abend. Es ist
ein Kuchen, der von Apfelwolken umschwebt.
Es ist ein unterhaltsamer Abend von Ruth und mir auf der Bühne, wo wir über das Universum und andere Dinge reden. Und das passiert am 30. November 2024 in Darmstadt. Da wird das stattfinden. Ja, du machst es
jetzt. Nein, ich sag das jetzt nicht. Nee.
Ja, ist okay.
Aber seid ihr da in Darmstadt direkt oder in Wixhausen?
Nein, wir sind in der Zentralstation in Darmstadt. Okay.
Mhm. Kenn ich sogar.
Da sind wir und da kann man Eintrittskarten kaufen und wenn ihr das macht, dann könnt ihr auch kommen. Ich weiß nicht mehr, wie viele es noch gibt, aber es wäre schön, wenn es irgendwann mal keine mehr gibt, zumindest für uns schön. Also klickt bitte den Link an in den Shownotes und kauft euch Eintrittskarten, wenn ihr hinkommen wollt. Es wird dann im Jahr später in Österreich noch eine Show geben, am 6. Dezember in Wiener Neustadt. Da müsst ihr keine Karten kaufen, weil das hat freien Eintritt. Na, da könnt ihr auch hingehen. Es ist trotzdem schön, wenn wer kommt, auch wenn freier Eintritt ist. Mhm. Und nächstes Jahr wird es dann, das sage ich jetzt trotzdem, weil das habe ich die anderen auch schon gesagt, nächstes Jahr wird es im März noch eine Show geben, und zwar in Bonn. In Bonn am 19. März 2025. Kann man auch jetzt schon Karten kaufen.
Das
ist
so faszinierend, dass das so lange im Voraus so Booking schon stattfindet und so.
Das ja, muss ja, weil das ist ein komplettes Jahr zusammenbasteln an Terminen und so weiter. Die Leute haben alle unterschiedliche Termine, also das ist eben immer
schwierig. Ich finde das auch genug, immer total faszinierend bei allen möglichen anderen Künstlern, wenn man auch so jetzt schon Karten für Anfang 2026 kaufen kannst.
Ja, ich habe wenn ich jetzt meinen Kalender aufmache, dann sehe ich hier zum Beispiel schon hier 22. Januar 2026 habe ich einen Auftritt in Wien.
Ja, krass.
Ja, also das kann ich jetzt schon sehen. Was ich noch hier
gerade 13. März 26. Leben
bin. Ja, ich auch nicht, aber wenn ich es bin, bin ich da beim Auftritt. Ja, also das muss so lange im Voraus geplant werden. Und darum haben wir mit dem Universum jetzt auch nicht so viele Auftritte, weil wir das jetzt nicht hauptberuflich machen, diese ganzen Auftritte. Und darum quetschen wir uns mal hier und da irgendwo dazwischen, wenn sich gerade was ergibt und uns ein entsprechendes Location oder sowas dann engagiert. Aber jetzt eben Darmstadt findet statt und Bonn nächstes Jahr findet statt, dazwischen Wiener Neustadt, das findet statt. Ich kann auch noch Werbung machen für die Science Busters, da bin ich auch unterwegs. Und auch da bin ich in Deutschland unterwegs, in nächster Zeit nämlich auch in Berlin. Ja, wir treten muss meinen Kalender wieder von 26 auf die Gegenwart zurückscrollen. Am 18. November treten wir in Berlin auf, in den Wühlmäusen. Also das ist ein Theater, die in Berlin wissen sehen, die anderen brauchen es nicht wissen, weil die gehen ja nicht nach Berlin. Aber im Theater Wühlmäuse, da treten wir mit den Science Busters auf, Martin Moder, Martin Puntigam und ich, wird auch sehr lustig. Und es gibt noch andere Termine, Graz treten wir auf, 7. November, Wien treten wir auf, 24. November. Da könnt ihr einfach wie immer auf die Homepage der Science Busters schauen, da werdet ihr alle Veranstaltungen finden, die wir machen, und ich werde sie dann sowieso in der nächsten Folge nochmal ankündigen, aber das mit Darmstadt war mir ein Anliegen, weil ich hätte gern
volles Haus.
Genau, weil das ist ein Podcast, da bin ich quasi, ich und Ruth sind da allein verantwortlich, und es ist immer ein bisschen unheimlich, wenn man das jetzt wirklich so allein macht. Bei den Science Busters, da gibt es ein Management und drum und dran und auf andere, aber das quasi machen wir alleine, und da ist es immer ein bisschen unheimlich, da jetzt zu sagen, wir gehen auf eine Bühne und wir verlangen Geld, und dann forscht man, dass irgendwer kommt. Ja, also
ja, da hätte ich auch die meiste Angst vor. Also es gibt ja auch so ein paar Sachen, wo ich auch denke, damit könnte man mal auf die Bühne gehen, aber ich habe da totalen Schiss vor, dass dann kommt keiner. Und dann,
wir haben das schon gemacht, es kamen auch Leute, so ist es nicht, also wir wissen schon, dass es da durchaus Publikum gibt, aber ist die Frage, gibt es in Darmstadt und Umgebung genug Publikum, das gerade am 30. November Zeit und Lust hat, zu uns zu kommen?
Ja, ich gehe jetzt mal davon aus. Also das haben wir jetzt in dieser Sendung gesagt. In der nächsten sagen wir es auch. Und
ja, ich habe es oft genug gesagt, aber...
In der übernächsten wird es aber wahrscheinlich, also wenn wir jetzt einigermaßen wieder in unseren normalen Rhythmus mehr oder weniger kommen, dann werden wir noch mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Sendungen haben, bis dahin. Und dann wird es ja wohl auch der Letzte mitgekriegt haben, genau. Dass er in Krebsgefahr ist.
Genau, falls wer in Darmstadt wohnt, malt das doch irgendwie groß auf irgendwelche Straßen.
Genau. Ja. Das gab es ja tatsächlich mal eine Werbekampagne für einen Radiosender, die aus mehreren tausend Aufklebern bestanden hat, die einfach auf Laternenpfähle geklebt worden sind. Und das war halt super illegal, das darf man nicht. Und der Typ, der das angeleitet hat, hat auch super Ärger gekriegt dafür. Aber danach hat der Sender anständige Hörerzahlen gehabt.
So. Okay, gut, aber ich bin kein Sender, ich bin nur ein Typ, der, also macht das nicht, wenn sie
illegal ist, weil ich möchte keinen Ärger kriegen. Ja. Kannst du immer sagen, nee, war ich nicht. Keine Ahnung, wie die auf die Idee gekommen sind. Ja, dann, Holger, schneid das ab.
Ja, dann stell dich auf den Marktplatz und ruf das laut. Das Universum. 30. November.
Das Ende ist nah, Schild. Das Universum ist nah.
Ja, oder bleibt einfach ganz normal. Kauft euch eine Eintrittskarte und kommt. So, okay.
Verdammt nochmal. Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.